Mes chers Mesdames et Messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast.
Hallo Franzi.
Hallo Chari.
Hallo liebe Gäste. Hallo, herzlich willkommen. Mann, ich war schon wieder abgelenkt. Ich war schon in meinen Unterlagen drin.
Wieso denn Unterlagen? Was ist denn das hier für eine besondere Folge?
Die ist so besonders, weil wir nämlich hier wieder einen Gast zu sitzen haben.
Ja, eine Podcast-Folge haben wir endlich mal. Wann war denn das letzte Mal eine Podcast-Folge eigentlich? Ich glaube mit Alexander Klavs. Letztes Jahr, oder?
Ja.
Ach, das war schön.
Ja.
Manuel, ne? War der Druck für dich jetzt abzuliefern?
Ja, gut. Ich mach mit.
Gut, sehr gut, sehr gut. Nein, aber wir fliegen dich natürlich jetzt gleich erstmal ein. Ja, also wir tun jetzt alle so, als ob wir Manuel Straube noch nicht gehört haben. Willkommen, liebe Gäste, zu einer neuen Folge. Wir freuen uns sehr. Eine ganz besondere Folge. Vielen lieben Dank erstmal für das ganze Feedback zur letzten Folge. Wir werden nicht müde, das immer wieder zu sagen. Und wir würden uns ganz doll freuen, und das habe ich letztens bei einem YouTuber gesehen, liebe Gäste, für euch ist es nur ein ganz kleiner Klick, aber für uns bedeutet es die Welt, wenn ihr uns auch auf Spotify abonnieren würdet oder uns eine Bewertung gibt oder uns auf Instagram folgt.
Das
ist nur ein kleiner Klick. Ah, und das stimmt total.
Hast du das einstudiert?
Nee, das kam gerade vom Herzen.
Krass, das hast du besser hinbekommen als ich, den Einstieg in die Folge.
Das stimmt.
Und das mache ich jedes Mal, den Einstieg in die Folge.
Nein, aber ich habe das so gehört und dachte so, ja, das ist super easy und für die ganze Arbeit und so kann man halt auch einfach mal einen Daumen hoch geben und dann habe ich gleich mal die Videos geliked und den Kanal abonniert.
Ja, ne? Hast du recht. Das ist nett, wie mit den Komplimenten, was wir letztens in der Folge
hatten.
Das kostet einem auch nicht viel, aber für die Person, der man ein Kompliment macht, die zehrt so lange davon.
So, ich zehre immer noch davon.
Ah.
Was waren das?
Na,
ach, die Erzieherin.
Ey, wow, wie sehr du davon zehrst, du Lügner.
Stimmt. Nee, habe ich letztens erst wieder gesehen und da sah ich aus wie so ein Schlump, ey. Als ich mein Kind von der Kita abgeholt habe und da war sie gerade da und ich sah aus wie der letzte Assi, ey. Und dann dachte ich so, hey, ich bin's, der du letztens Komplimente gemacht hast. Naja, so, genau. So, aber jetzt, liebe Gäste, jetzt freuen wir uns sehr. Mache ich die Anmod eigentlich?
Ja, natürlich. Was für eine Frage.
Ach, wir freuen uns wirklich sehr. Er ist einer der bekanntesten deutschen Synchronstimmen. Er ist eine der Haus- und Hofstimmen von Disney und deswegen natürlich absolut gerechtfertigt, dass er hier ist. Er kann nicht nur singen, sondern auch sprechen, ist aber auch Synchronregisseur und Dialogbuchschreiber. Die Anzahl seiner Sprechrollen beläuft sich auf 560. Habe ich nicht nachgezählt, habe ich nachgelesen. Und darunter ein niemals größer werdendes Baby, ein kleiner Löwe, der jetzt gleich König sein will, ein bösartiger Schurke, der zwei Schwestern töten möchte, und ich weiß, dass Chari da sehr dringend drüber reden möchte, ein singender Flaschengeist, ein Dieb mit einem Traum und auch ein Hobbit. Und Freunde, da freue ich mich ja so doll. Ja, das Studio ist heute echt eigentlich richtig voll mit diesen ganzen Persönlichkeiten. Liebe Gäste, begrüßt ganz herzlich unseren Podcast Manuel Straube.
Hey!
Hallo, danke schön. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du ja gesagt hast.
Ja, natürlich.
Hat es nichts anderes zu tun?
Nö. Sitze dauernd rum und denke mir so, hoffentlich ruft jemand an und will mich.
Nee, ich muss wirklich sagen, also sowas Unkompliziertes habe ich selten erlebt. Und ich mache ja so die Gastakquise bei uns. Und das war mit Alexander Klavs schon super, super easy und einfach. Und dann der Manuel Straube einfach so auf Instagram. Ja klar, gib mir ein paar Terminvorschläge, dann bin ich da. Das ist toll. Großartig.
Cool.
Also vielen, vielen Dank, dass
das
geklappt hat.
Sehr gerne.
Wir haben schon auf jeden Fall eine Stunde fast hier zusammen verbracht in unserem kleinen Podcast-Studio, hatten ein paar technische Schwierigkeiten, aber das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, oder? Also oder funktioniert immer alles bei dir
im
Studio?
Also das gibt dann immer diese Fernaufnahmen über Session Link zum Beispiel.
Oh ja.
Da heißt es dann immer Montag um 9, hier haben wir Aufnahmen mit München oder sowas in der Art und dann heißt es, ja, das funktioniert auf jeden Fall und dann ist es 9 und dann ist es 10 und um 11 nehmen wir dann auf.
Ja,
Also das kann schon passieren, ja.
Ja, krass. Aber wie hält man sich denn dann auch warm, so mit der Stimme? Also auch wenn du jetzt zum Beispiel sprichst und lange auf etwas warten musst, gibt es da irgendwie was? Oder hätten wir heute eigentlich zu dritt nochmal unsere Stimmen aufwärmen müssen?
Das kann man machen, muss man aber nicht. Also das ist, bleibt jedem selbst überlassen. Ich meine, das gibt natürlich Sprechübungen oder Stimmübungen oder keine Ahnung. Also natürlich, mit Sicherheit wäre die Stimme irgendwie besser geölt, wenn man jetzt irgendwas machen würde vorher. Aber ich sag mal so, also wenn man das ein paar Jährchen macht, dann ja, hat man da, glaube ich, nicht so viel Lust drauf. Manchmal im Auto summe ich so ein bisschen vor mich hin, wenn ich merke, irgendwie ich habe was im Hals oder so, keine Ahnung. Dann kann man das machen, aber ja, nee, muss nicht unbedingt sein. Also ich glaube, beim Warten oder zum bestimmten Termin bestellt werden, um 3 oder um 5 oder um 6 oder wie auch immer oder morgens, das ist einfach egal. Wir gehen da hin und dann machen wir das einfach.
Ja, ich habe tatsächlich auf der Fahrt hierher Prinz Ali gehört. Einfach, weil ich mich gefreut habe auf den Tag, ne? Und weil ich es halt einfach durch unsere letzte Folge, wir haben die in der vorvorletzten Folge die fröhlichen Fröhlichkeitssongs bei uns gehabt. Und da haben wir mit ganz viel Charme festgestellt, ey, wir haben gar nichts von Aladdin auf dieser Liste. Und dann haben wir mal bei Prinz Ali reingehört ins Deutsche und haben dann aber auch das Englische angespielt, weil ich halt immer so ein Englischfanatiker bin und das halt total toll finde. Und da haben wir beide festgestellt, das Deutsche klingt irgendwie geiler.
Ja.
Also,
ja,
ne? Kannst dich erinnern?
Genau, ja, und da waren wir auch so, okay, gegen Will Smith auch nicht verkehrt, dass man hier irgendwie die deutsche Version doch geiler findet.
Mhm.
Und das ist gar kein Schleim jetzt.
Ja, danke schön. Das war ja eine besondere Konstellation, weil ich musste ja nicht Will Smith nachmachen, sondern ich musste ja den Jan Odle nachmachen. Und das war ja das Besondere daran quasi, dass das halt dann auch natürlich vom Original ein bisschen abweicht, weil es war halt wichtiger, natürlich wie die deutsche Sprechstimme zu klingen. Und Will Smith ist halt nicht der größte Sänger jetzt. Mhm. Ist er natürlich ein guter Rapper und so weiter. Nein, er ist Sänger, wohlgemerkt. Ne? Also das ist ja alles immer nur so ein bisschen vor sich hingesummt und so. Und das ist halt, glaube ich, seine Schwäche. Aber natürlich rappt er, das ist natürlich schon toll.
Ja, also aber das ist, also ja.
Ja.
Schön.
Ja.
Nochmal die Kurve gekriegt. So, aber wir gehen mal ganz an den Anfang. Ne? Wir müssen ja ganz klassisch starten. Erstmal mit deinem Werdegang.
Unbedingt.
Ich hoffe, du hast alles ausgedruckt, deine Vita mitgebracht.
Ja, alles mitgebracht. Ja, also.
Dein Lebenslauf, dass wir da jetzt durchgehen können. Nein, wir haben ja auch vorab unsere Gäste gefragt, was habt ihr so für Fragen? Und die meistgestellte Frage war natürlich, wie fing alles an? Und ich kann euch genau sagen, oder wir können euch einmal vorspielen, mit was es anfing, weil damit fing es eigentlich an.
Ich wäre super stark. Wirklich OSP.
Nun als König wärst du noch echt krass. Die Haare fehlen dir.
Die lange Mähne ist ein Wunsch, den ich mir noch erfüll. Bis dann trag ich die Nase hoch und übe mein Gebrüll.
Zum Imponieren bist du.
So, und jetzt Achtung, Manuel, dein Einsatz.
Oh, ich will jetzt gleich König sein.
Wow, 1994, da fing alles an. Du hast nämlich den jungen Simba nicht gesprochen, aber du hast gesungen.
Mhm.
Und das war so der Startschuss quasi für deine Karriere.
Mhm.
Nimm uns doch mal mit in die Vergangenheit.
Ja, also meine Eltern sind beide Musiker. Ich habe viel Zeit im Studio verbracht als Kind in München. Ich habe, wenn die gesungen haben, ich bin immer dabei gewesen und habe dann auch selber ein bisschen gesungen und so weiter, vor König der Löwen schon und so. Und dann war das halt so, dass mein Opa damals diesen komischerweise öffentlichen Casting-Aufruf gesehen hat zu der Singstimme von König der Löwen, also Simba, König der Löwen. Und dann hat er bei uns angerufen und hat gemeint so, hat der Manuel da nicht Lust, da mitzumachen? Und dann, ja, ich bin ja immer nicht so, also ich bin nicht so eine Rampensau. Ich habe dann irgendwie gesagt, ja, mal gucken. Und dann sind wir da hingefahren in München in der Schornstraße Bavaria Musikstudios. Und dann quollen die Kindermengen aus der Tür schon raus und ich habe zu meiner Mutter gesagt so, ey, nee, lass mal nach Hause gehen. Dann sind wir umgekehrt zur S-Bahn gelaufen und auf halbem Weg habe ich dann gesagt, komm, ich probiere das doch mal. Ich hatte einfach keinen Bock zu warten. Das sah halt aus, als würde das ewig dauern. Das war mir irgendwie zu blöd, aber wir sind dann doch nochmal zurückgegangen und das ging dann auch relativ schnell. Und ich wurde vor Ort quasi in die engere Auswahl gewählt und dann, weiß nicht, 2 Wochen später oder was, nach Berlin eingeladen, um da die finale Runde quasi mitzumachen.
Mhm.
Und dann habe ich das für mich entschieden und bin wiederum ein paar Wochen später nochmal nach Berlin geflogen und habe dann da die Songs aufgenommen. Und das war der Anfang. Ja.
Wow. Wie wäre es gewesen, wenn du in die S-Bahn eingestiegen wärst?
Toll.
Ne?
Das ist wie in so einem Film, ne?
Ja,
so ein bisschen
total. So, man sieht so vor sich, das Leben hätte so laufen können oder so laufen können und du hast dich dann für das eine entschieden.
Ja. Ist nicht bei Benjamin Button so eine Szene, wenn sie nicht dann und dann aufgestanden wäre und nicht dies und jenes
mit dem Fuß gebrochen,
genau,
sie dann nicht so mehr Ballerina sein
Das ist
kann.
Auch ein bisschen wie bei mir, ich werde auch immer jünger.
Richtig. Genau.
Aber nicht, aber also nicht jetzt so babymäßig, aber so also sehr sehr jung.
Ich finde, aber du bleibst so jung, weil also ich hab sehr viel recherchiert und geguckt und so, und dann habe ich immer mir Bilder angeguckt, um halt auch zu schauen, was man so in die Story packen kann und so. Und dann dachte ich so, ey, es kann es irgendwie sein, dass du nicht gealtert bist?
Ja, nein. Kann sein, ja, auf jeden Fall. Nein, das hält natürlich jung. Ich meine, wie gesagt, wir dürfen in so viele verschiedene Rollen schlüpfen. Jetzt heute merke ich natürlich schon, dass ich irgendwie öfter mal Papas und so weiter spreche. Das ist damals nicht so gewesen, aber die Stimme ist recht jung. Und wie gesagt, der Beruf hält auch sehr jung. Es ist zwar sehr anstrengend manchmal und dann kriegt man halt so ein paar graue Haare, so ja. Barthaare vor allem irgendwie. Aber es, ja, es ist halt schon, also ja, nee. Ich glaube, es hält ein bisschen jung.
Ja, also 30 Jahre wird König der Löwen alt dieses Jahr. Wow. Und, ja, wow. Ich weiß. Und es zeigt einfach auch, wie alt wir alle sind.
Upsi.
Wir haben schon festgestellt, wir sind so Kinder der 90er. Da hast du schon gesagt, nein, ich bin Kind der 80er.
Ja, beides, ja.
Aber du bist genauso wie wir mit Disney aufgewachsen.
Ja.
Was ist so denn dein Kindheitsfilm gewesen? War das König der Löwen oder hast du davor schon bei Ariel mitgebrüllt und gegrölt?
Ja, natürlich. Also ich bin, ich durfte damals, als ich klein war, durfte ich tatsächlich vorwiegend Disney-Filme gucken. Also irgendwann dann auch Serien und alles Mögliche. Aber also als ich klein war, vor allem waren es Disney-Filme. Und ich habe alles gesehen natürlich, Aristocats. Also ich habe vor allem Die Hexe und der Zauberer. Das ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich.
Den habe ich jetzt am Wochenende erst wieder gesehen und dachte mir, ey, was für ein toller Film.
Ja,
ist
mega. Also
so unterschätzt auch. Den liebe ich
über
ne?
alles. Also wirklich, natürlich Ariel, Schöne und das Biest. Ja, alles, was davor war, im Prinzip auch. Und Aladdin, klar. Und dann kam König der Löwen und dann ganz viele andere.
Warst du plötzlich Teil der Maschine?
Ja, ja, genau. Das war natürlich für mich auch was ganz Besonderes, weil ich halt eben schon so viel geguckt hatte als Kind. Mhm. Und ja, nee, das ist schon, ich bin damit aufgewachsen.
Wie hast du das denn dann als Kind? Du bist doch dann bestimmt auch ins Kino gegangen, wie alle anderen Menschen auf der Welt König der Löwen dann im Kino geguckt haben. Und wie war das denn für dich schon als Kind, da deine Stimme auf der Hauptfigur zu hören, zu sehen?
Also ich hatte ja eben Erfahrung damit, weil ich halt im Studio schon gesungen hatte davor. Also ich kannte das, mich selbst zu hören. Ich habe mich zu Hause auch immer mit meinem Fischerpreis, mit meinem braunen Fischerpreis Kassettenrekorder aufgenommen. Oh. Und irgendwann auch so, ja, so Radio gespielt. Da hatten wir so einen Doppeldecker irgendwie und dann haben wir also überspielt und dann Songs eingespielt und keine Ahnung. Also ich kannte das so ein bisschen schon und fand das immer schon ganz spannend. Und dann bei König der Löwen war das dann, also es war nicht ungewohnt irgendwie, ne? Es war natürlich krass, in so einem Film mich selbst dann zu erleben, aber also ich hatte schon so ein bisschen Berührungspunkte damit.
Also ich stelle mir das auch richtig verrückt einfach vor, so, ne? Auch einfach, nee, also ich glaube, oder hast du später erst realisiert, dass du jetzt Teil von Disney bist, dass du Teil von diesem Zauberhaften bist? Weil bei uns, wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir auf Disney-Events sind, das fühlt sich immer ganz warm an. Das fühlt sich so heimelig an und man ist so, man ist direkt glücklich. Oder auch wenn wir in Disneyland Paris sind, das ist alles so, so schön. Und hast du das dann später erst so mitbekommen, wie groß diese Company einfach ist, oder war das so?
Nö, also das war mir eigentlich schon klar. Also ich in dem Moment, als ich das gemacht habe, ich habe ja damals eine VHS-Kassette zugeschickt bekommen.
Ach, die VHS. Müssen wir noch kurz erklären für die jüngeren Gäste unter uns.
Das heißt Volkshochschule. Genau.
Nee, die guten alten VHS-Kassetten, die schimmeln bei mir auch im Keller vor sich hin und ich weiß einfach nicht, was man damit macht, aber ich will es auch nicht wegschmeißen.
Ja, überspielen, aber das ist irgendwie so anstrengend.
Genau, ich vertag's dann immer aufs nächste Jahr, dass ich mir da Gedanken mache. Aber VHS-Kassetten, ja, selten.
Genau, habe ich zugeschickt bekommen und eine Kassette oder eine CD, glaube ich schon, irgendwie mit den Songs und dann auf der Kassette war halt quasi ein Storyboard Ausschnitt von meinem Song und so weiter und das habe ich mir dann angeguckt irgendwie und dann, da war eigentlich vom ersten Moment an klar, wie krass das ist. Also für mich so, der ich ja auch nicht aus der Branche kam, synchron oder so, keine Verbindungen hatte oder so, da einfach reinzurutschen und dann da auf einmal Teil davon zu sein, war schon, also es, wie gesagt, ich könnte mir nichts Tolleres vorstellen. Und ich habe ja dann eben, um da nochmal in die gleiche Kerbe zu schlagen, ich durfte ja dann auch gewisse, ja, so Auftritte machen. Zum Beispiel, als ich dann, glaube 12 war oder so schon, also es war echt einige Jahre später, rief dann damals Buena Vista bei mir an und meinten so, ja, sitzt ihr? Und wir so, ja, warum? Ja, ihr sollt bitte nach Amerika fliegen ins Disney World und dort eine Disney Show mitmachen. Ich als Simba. Und das war aus jedem Land war quasi eine Figur, ne? Aus Schweden war Zazu und aus Dänemark Pumba und aus Mexiko der andere und keine Ahnung. Und ich war halt eben der Simba aus Deutschland, der Kleine. Und dann durfte ich halt mit meinen beiden Eltern, ich glaube, wie gesagt, 12 Tage in die Disney World und dort, ja, rumlaufen. Wow.
Also auch was erleben.
Ja, auf jeden Fall. Das war ziemlich krass. Aber Disneyland Paris war ich auch mal mit Himmel und Huhn und so. Gab's da so ein Screening irgendwie. Und deswegen, also dieses Ausmaß und dieses Gefühl, was man hat, dabei sein zu dürfen und dann auch das eben in den Parks und so weiter zu erleben und so und auf diesen Veranstaltungen, war immer, also überwältigend auf jeden Fall.
Wahnsinn. Mhm. Also Manuel, ich will ja nicht sagen, dass es unser Lebenstraum ist, aber wir haben schon von Anfang an gesagt, eigentlich wäre unsere Karriere beendet, im Guten, wenn wir mal eine Synchronrolle bei Disney hätten.
Okay.
Können wir vielleicht am Ende der Folge nochmal drüber sprechen. Ich wollte es nur schon mal erwähnen, nicht, dass ich es vergesse, weil ich hatte nämlich eine grandiose Idee im Auto.
Ah ja,
als wirklich?
Ja. Oh, schön. Ich hoffe nur, ich erinnere mich auch in 30 Minuten noch dran, dass ich es sagen kann. Genau, wir können ja mal einen ganz kurzen Auszug geben, wo du noch überall mitgesprochen hast. Also wir haben uns jetzt so ein bisschen auf die Disney-Filme natürlich konzentriert und die Pixar-Filme. Also 2004 warst du dann als Buddy Pine, besser bekannt ja als Syndrome, bei Die Unglaublichen dabei. Dann Ratatouille als Emil und das habe ich gestern erst, glaube ich, gecheckt irgendwie. Und ich liebe Ratatouille, weil es Paris ist und das ist einfach einer der besten Pixar-Filme. Ja. Und dann dachte ich so, stimmt, der kleine dicke Bruder, der da die ganze Zeit vor sich hin mampft und so. Habt man beim also er isst ja die ganze Zeit. Hast du dabei auch gegessen oder kannst du so tun, als ob du isst?
Man kann das tun, aber in der Regel bei solchen Filmen, bei so größeren Filmen und so weiter, dann versucht man das schon irgendwie mit was Echtem zu essen irgendwie im Studio zu gestalten. Also das hatte Axel Malzacher gemacht. Der Axel ist auch dafür bekannt, dass er sehr akribisch arbeitet und sehr, auf sowas auch Wert legt eben und völlig zu Recht. Und ich glaube, ich hatte so ein Pumpernickelbrot oder so, weil das immer schön glitschig bleibt im Mund. Ne? Und und das hatte ich dann die ganze Zeit und habe da drauf rumgekaut.
Aber man muss doch bestimmt sowas immer wieder wiederholen. Immer wieder, wie lange dauert denn sowas? Wenn du so eine Szene, ich kann mir dieses Ausmaß nicht vorstellen, wie lange man für eine so einen Dialog von den zwei Ratten im Studio steht, also, ne?
Das kann man nicht sagen, also so pauschal, das ist halt je nach Schwierigkeitsgrad, manchmal ist es so, dass einfach diese Szenen sehr schwierig sind, weinen, keine Ahnung, sehr ernst oder was weiß ich, oder auch sehr lustig, das kann auch sehr lange dauern zum Beispiel, und manchmal ist es halt so, dass du einfach in einer Szene nur, ich meine, der hat ja nicht so viel gesprochen, der Emil, der hat ja immer nur so ein bisschen und da kann es mal sein, dass man einen Satz oder so, das ist ja also quasi unterteilt, der ganze Film ist in sogenannte Takes unterteilt, das kann eben ein Laut sein, ein Lacher sein, ein Satz sein oder fünf. Und dann kann es mal sein, dass man irgendwas hört. Man hört sich ja das Original vorher an und dann das einfach nachmacht, nachspielt, besser gesagt. Und dann passt es gleich, ja. Oder dann ist es halt manchmal so, dass man es einfach 5 bis 10 Mal, 15 Mal, keine Ahnung, machen muss, weil irgendwas nicht passt. Ja?
Das heißt, es könnte schon mal sein, dass du auch 5 bis 10 bis 15 Mal Pumpernickel isst, weil diese Szene immer noch
im Kasten ist. Ja, da muss auf jeden Fall genügend da sein. Genau. Okay.
Aber ist es denn, weißt du dann immer vorher, also jetzt nehmen wir gerade zum Beispiel auch mal Emil von Ratatouille, weiß man vorher, wie er sprechen muss, wie er zu klingen hat, oder entwickelt sich das im Laufe der Vorbereitung?
Beides. Du hörst das ja, wie es im Original ist, und dann tastet man sich daran. Also ich natürlich in erster Linie, dann sagt der Regisseur was, mach mal so und so und keine Ahnung, dann findet man sich da rein. Manchmal ist es auch so, dass man die ersten Takes aufnimmt und dann ist man irgendwo mitten im Film und dann sagt man, ach, lass doch mal am Anfang noch mal reinhören, ob ich da schon voll in der Rolle war. Mhm. Weil gerade wenn man die Stimme so ein bisschen verändern muss, dann musst du natürlich auch musst du es auch beibehalten, ne? Dann kannst du nicht irgendwie wechseln und so weiter. Da muss man halt einfach gucken, dass das alles passt, vor allem am Anfang des Films, aber da muss man schon auch reinfinden und das so quasi, ja, ausarbeiten.
Das ist wie bei uns. Wir haben früher nämlich auch, also der Podcast, den gibt's ja jetzt schon seit über 3 Jahren. Und am Anfang haben wir das Intro immer gemacht und dann waren wir aber, wurden wir erst mit der Folge so richtig warm, dass wir dann am Ende der Folge nochmal das Intro aufgenommen haben und dann vorne rangeschnitten haben, weil man dann halt erstmal irgendwie so ein bisschen richtig warm ist und da ist und sich auch so ein bisschen entwickelt dann so mit der Zeit.
Das habe ich total vergessen, dass wir das so gemacht haben.
Ja, ist mir gerade eingefallen. Stimmt. Ich sehe da nur Parallelen.
Oh, wow. Ne?
Ja. Das ist doch ein Zeichen.
Mit uns. Ja, genau. Nee, aber gerade, ich finde auch schwierig einfach zu überlegen, du bist fertig vielleicht mit den Takes und dann wird da am Ende nochmal rübergehört, dann wird es nochmal abgemischt und so. Gibt es dann Momente, wo dich jemand anruft, vielleicht jetzt auch Pixar dann, sorry, aber wir müssen da nochmal ran und dann musst du wirklich vielleicht 90% nochmal einsprechen?
Ah, 90% glaube ich nicht. Also ich glaube, das passiert auf jeden Fall. Das ist mir auch schon passiert. In jeder Funktion als Sprecher oder als Regisseur oder so, dass irgendjemand dann am Ende, sei es von der Synchronfirma in der Mischung oder auch der Kunde, dass er sagt, er möchte irgendwas anderes haben. Ob das jetzt mein Fehler ist oder der des Regisseurs oder der Firma oder wessen auch immer. Das ist jetzt auch egal. Also das kommt vor auf jeden Fall. Ja? Ja. Manchmal werden auch Entscheidungen erst spät getroffen. Da geht es dann um irgendwelche heiklen Sachen wie Akzente oder was weiß ich. Und dann hört man irgendwas und denkt sich, oh, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann muss man es halt irgendwie nochmal machen. Aber also ich sag mal, das ist jetzt nicht an der Tagesordnung, aber das kann schon vorkommen.
Spannend auf jeden Fall. Richtig, richtig spannend. Wir gucken mal weiter in deine Vita, die du mitgebracht hast.
Genau,
Schari kann ja mal rascheln hier mit der ausgedruckten.
Da ist sie.
Ich bin nämlich heute hier richtig analog unterwegs.
Dumm, dass man das alles sieht hier, ne?
Ja,
analog, nicht Dialog, genau.
Ja, mit Blatt Papier und so.
2010 hast du dann auch wieder gesungen, Eugene Fitzherbert, besser bekannt als Flynn Rider, in Rapunzel, neu verföhnt, gesprochen ja von Moritz Bleibtreu. Da habe ich die Interviews damals bei Energy gemacht mit Moritz Bleibtreu und Alexandra Nelde. Die hat
Ich das gar nicht weiß mit Moritz Bleibtreu.
Dass der das spricht?
Ja.
Echt nicht?
Ich weiß ja, also wir wissen ja immer ständig, so wie mit Til Schweiger und Herkules, dass du es dann irgendwann einfach schwierig hast, Herkules zu hören und nicht Til Schweiger. Und jetzt habe ich die große Angst, dass ich diesen Film jetzt nicht mehr gucken kann, ohne Moritz Bleibtreu zu sehen.
Oh. Krass. Das ist jetzt wie bei How I Met Your Mother, wo das Glas versprungen ist und du kannst nie wieder das sehen. Wirklich?
Ja.
Ich finde, man hört das aber auch schon raus.
Ja, ich offensichtlich nicht.
Nee.
Ich werde mal nächstes Mal drauf achten.
Aber er hat das großartig gemacht. Ich fand das ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn große Schauspieler die Synchronstimmen dann machen. Also im Amerikanischen ist das ja gang und gäbe und die können ja auch irgendwie immer alles. Und im Deutschen denke ich mir immer so, boah, es gibt bestimmt so viele talentierte deutsche Stimmen. Warum hat man sich jetzt gerade für, weiß ich nicht, Andreas Burani als Maui zum Beispiel entschieden? Ne?
Fandst du nicht gut?
Schon, aber ich glaube, man hat ihn vielleicht dann nur besetzt, weil er halt auch geil singen kann. Und dann hat es halt mit Gern geschehen und alles wieder funktioniert. Also, weiß ich nicht. Sind
meinst
dann so,
du voll gerne?
Voll gerne, gern geschehen. Gern geschehen!
Nee, voll gerne.
Gern
geschehen!
Gern geschehen! Nee, voll gerne. Weil hier hast du ja gesungen, aber jemand anderes hat gesprochen. Wie läuft dann da so ein Prozess ab? Denkt man dann als erstes, okay, nur an die Stimme und dann, ach nee, da kann er nicht singen und dann machen wir das zweigeteilt oder wie läuft es dann da ab?
Ja, genau, das ist eigentlich der gängigste Weg, dass man castet und halt guckt, wer passt da am besten ran und optimalerweise kann die oder derjenige, der das macht, dann beides, ja. Das ist immer der beste Fall. Wenn das aber nicht funktioniert, dann musst du halt quasi Voice Matches für den Gesang irgendwie finden oder andersrum. Mhm. Ja, wenn das jetzt ein sehr gesangslastiger Film ist, dann wird das auch oft irgendwie mal andersrum gemacht, dass man die Gesangsstimme hat und dann auch mit der Sprache rankommen muss. Und ja, und deswegen wird das halt gematcht. Und bei Moritz Bleibtreu war das so, dass er das offensichtlich nicht konnte, wollte, wie auch immer. Das weiß ich nicht genau. Und dann wurde ich da halt quasi irgendwie ausgewählt.
Ist ja nur der eine Song gewesen, weil, ne? Also Flynn Rider singt ja nicht noch mehr. Aber wir hören auch hier einmal kurz rein, weil es eine brachiale Stelle einfach von dir ist.
Jeden Tag war ich für mich da. Jedes Jahr lief ich nur im Kreis. All die Zeit war die Welt ein Spielplatz für das Kind in mir.
Ich bring das in meinem Kopf nicht zusammen.
Was genau?
Das singt doch Flynn. Das kannst nicht du singen.
Nee,
das
kann geht ich nicht.
Nein, ernsthaft.
Bin ich auch nicht.
Ich hatte gerade beim Hören die Augen zu und das funktioniert nicht.
Nee.
Das sind auch keine Menschen, die das einsingen. Das singt Flynn.
Richtig. Okay? Natürlich. Okay, Entschuldigung. Du hast dann ja Flynn Rider trainiert für diesen Auftritt.
Genau. Ja, ja, nee, wir sind ganz cool irgendwie zusammen.
Okay, das freut mich sehr.
Ein cooler Dude. Hängt viel mit dem ab.
Ja, ich glaube, es ist wirklich ein cooler. Ja. Ist er noch mit Rapunzel zusammen?
Lang nicht mehr.
Spill the tea.
Oh Gott, der ist mit Pocahontas.
Was?
Ja. Meine Güte, Freunde. Doch.
Wenn ihr wüsstet. Der Song gerade, ne? Endlich sehe ich das Licht, ist so ein Kracher einfach. Ne? Der wird ja auch auf Hochzeiten hoch und runter gespielt und hast du den? Oh, spannende Frage, die mir gerade in meinem kranken Kopf entschieden.
Mann, habe ich eine tolle Frage in meinem Kopf entwickelt.
Hast du den schon mal irgendwo, zum Beispiel auf einer Hochzeit gehört? Oder hast du deine eigenen Songs schon mal auf Partys gehört?
Nee, nicht unbedingt auf Partys. Also ich war tatsächlich auf der, was war denn das? Nee, das war keine Premiere. Das war, also wir Synchronleute haben uns getroffen im Zoopalast und haben uns Black Panther angeguckt damals. Björn Schaller, der Regie gemacht hat und so weiter und genau, und dann standen wir da in der Lounge und haben uns halt irgendwie getroffen da und so, und dann lief auf einmal endlich sehe ich das Licht.
Ach, was?
Ja. Und es war so lustig, weil wir halt da irgendwie alle waren und dann lief dieser Song quasi so zum Einlaufen und das war so ein bisschen Dankeschön übrigens.
Gerne. Und du hast gesagt, mach den Platz frei.
Es war so ein bisschen eigenartig, dann das irgendwie so peripher zu hören, weil man sich halt auch nicht so hundertprozentig drauf konzentriert hat. Nee, aber auf Hochzeiten oder so habe ich das tatsächlich noch nicht gehört.
Ich habe tatsächlich überlegt, den bei meiner eigenen Hochzeit zu nehmen, weil der einfach so diese Geschichte von, dass man halt immer nur für sich selber da war, sein eigenes Leben gemacht hat, so vor sich hingelebt hat und dann auf einmal macht das alles Sinn. Das fand ich halt eine ganz tolle Botschaft irgendwie. Habe ich dann
sein lassen.
Ja.
Es lief dann Lava von dem Pixar-Film. Auch ganz wunderbar schön.
Lava?
Ja.
Es ist nicht von dem Short, so ein Pixar-Short.
Genau. Ach so, okay, alles klar.
Mit dem süßen Vulkan und so.
Okay.
Dieser Song kommt uns immer wieder unter, wenn wir so nach Valentinssongs fragen, nach Liebessongs oder auch so Charaktersongs, keine Ahnung. Das ist immer wieder dieser Song, der wird so abgefeiert und ist immer ab den höchsten Plätzen bei uns. Und es ist so schön einfach, ne, dass du sowas, also dass du so ein Teil davon bist.
Ja, unbedingt. Also den mochte ich auch sehr gerne. Das war also für mich sehr überraschend irgendwie auch zu dem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele solcher Balladen schon gesungen habe. Hatte davor und das war dann auf einmal so, dachte ich so, oh Gott. Ich war auch sehr aufgeregt, muss ich sagen. Also ich habe wirklich gedacht so, das ist jetzt so ein Aladdin-Balladending, was ich eigentlich nicht so, also was nicht so meine Nische war bisher davor irgendwie, und da war ich auch sehr aufgeregt und dann, ja, genau.
Aber wie oft hast du da ran müssen? Also wie lange hat so eine Aufnahme dann gedauert?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Also ich weiß es nicht mehr. Das ist so, ich habe so viele Sachen im Studio gesungen irgendwie so, und manchmal war es so, dass man einfach so sofort so einen Flow entwickelt hat, und manchmal hat man gemerkt selber, ich merke das ja dann auch natürlich, wenn es nicht funktioniert, wenn irgendwas nicht passt, und dann dauert es irgendwie länger, aber ich weiß es echt nicht mehr.
Singt ihr das dann immer zusammen auch ein, oder siehst du deine DuettpartnerInnen nie?
Nee.
Also gerade beim Singen.
Nee.
Also ihr singt euch nie. Oh Mann, ich stelle mir das mal voll romantisch vor, dass man dann
die Romantik wurde mir jetzt schon genommen.
Also alles kaputt. Nein, das geht ja gar nicht, weil, also ich sag mal so, wir sind ja an etwas gebunden, visuell und audio. Wir müssen uns ja danach richten, was passiert da im Bild und was hören wir und so weiter. Und dieser technische Faktor quasi ist ja schon so groß, dass das, glaube ich, kontraproduktiv wäre, wenn du jetzt mit jemandem im Studio irgendwie interagierst. Man will sich ja an das Original halten, will ja versuchen, die Nuancen auch zu erwischen. Und ich glaube, dass das dann nicht gelingt, wenn du mit jemandem dann zusammen, also man muss sich da schon sehr konzentrieren auf das, was da passiert.
Mhm. Also auch beim Sprechen, ne? Jetzt, wir reden nicht nur vom Singen, sondern auch beim Einsprechen, immer alleine.
Also beim Singen finde ich es immer, ich finde es noch schwieriger als beim Sprechen, weil das Problem ist ja, das ist ja eben nicht unterteilt in Takes, sondern du sollst ja einfach so weit singen, wie du halt kommst. Das ist ja das Optimale irgendwie, und dann läuft der Song, dann läuft das Bild dazu, dann hast du hier den Text. Und dann musst du eigentlich den Text mehr oder weniger auswendig können, damit du das Bild ja auch synchronisieren kannst. Das ist beim Singen wirklich schwieriger als
krass.
Ja, ja, also es geht nicht immer, also so ganze Songs kann ich mir dann immer nicht so schnell irgendwie merken. Das geht dann nicht so gut wie bei kurzen Abschnitten. Mhm. Aber du versuchst ja trotzdem irgendwie diese Sachen alle zu bedienen, die du da siehst quasi. Und dann ist das immer so ein bisschen so
genau. Weil ich habe mir das tatsächlich so vorgestellt, du singst den Song ein, hast das natürlich alles auf den Kopfhörern und so und dann wird es quasi so bei Final Cut oder so runtergepackt und dann so drauf gemacht. Aber nicht, dass du wirklich in dem Moment auch auf ihn singst.
Doch, ja,
das, krass, das war mir gar nicht schlüssig. Ich dachte,
ja, das muss schon gemacht werden. Das ist, wie gesagt, anders geht's eigentlich nicht.
Krass. Boah.
Hä, dann musstest du es als Kind bei König der Löwen auch schon so auf den Film denn singen.
Mhm.
Krass.
Ja, es lief mit, das Bild, ja.
Das ist ja echt.
Wie sehen dann immer so eine Aufnahme aus? Weil man darf ja dann immer nicht reden und so, ne, wenn der Film ja noch nicht draußen ist.
Ja.
Ist es dann alles verblurrt oder sind dann da 50 Millionen Sticker irgendwie drauf oder?
Das kommt drauf an. Also manche Firmen setzen da irgendwie auf diese Rotoskop-Methode, dass wirklich nur Münder oder Gesichter zu sehen sind. Der Rest ist schwarz. Also sind dann wirklich nur, also ich habe zum Beispiel, einmal habe ich es erlebt, da ist dann so eine Blase aufgegangen. Die machte dann irgendwie so und dann für den Satz und dann ging die wieder zu und dann ging die andere auf und so weiter. Ja, also das ist sehr anstrengend, muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, das beeinflusst einen doch krass, ja, ne? Weil du willst ja eigentlich schon in dem Moment sein und die Bilder sehen und die Farben sehen und so.
Voll. Und zumal ich auch immer finde, du bist doch Teil des Ganzen, du bist doch Teil des Films in irgendeiner Form, dass man da nicht das Vertrauen, also mit Verträgen und bla bla bla, auch in die Mitarbeitenden, egal auf welcher Ebene setzt, dass man sagt, okay, du musst jetzt diesen Film sehen, um vielleicht auch in diesen Mut zu kommen oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn ich mir vorstelle, du siehst halt wirklich nur Köpfe aus einer kompletten Szene, also weiß ich nicht, ob ich das so geil fände.
Ja. Na gut, das ist halt, ich glaube, das Risiko ist einfach relativ groß, dass da irgendwas geleakt wird, ja. Mhm. Und sei es nur der Fensterputzer, der da draußen gerade irgendwie und dann da reinguckt und dann irgendwie ein Foto macht von irgendwas oder so, dann bist du halt schon irgendwie am...
Wir haben hier Gerüstbauer. Ne? Ja. Also wir müssen
jetzt leider gehen.
Genau, wir müssen aufpassen, dass hier nicht.
Ich hatte die vor meinem direkt an meinem Haus eine Zeit lang und musste aber was texten und musste dann immer den Vorhang zumachen, weil ich halt Angst hatte, dass jemand kommt und dann.
Wir haben eine Freundin, liebe Grüße an Ramona, und die arbeitet auch an großartigen Filmen mit und ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber auf jeden Fall, mein Problem ist es immer, wenn ich sie dann so frage, hey, also ich mache so Special Effects und allem, hey, und woran arbeitest du jetzt? Ja, nee.
Also so wirklich gar nicht.
Wirklich
so,
gar nichts.
Nichts. Nicht ein Hint, nicht ein, also sie ist, das ist, also Props gehen raus an Ramona,
voll,
ne? Das ist ja auch ihr Job und so, genau so sollte es ja auch sein, aber es ist so witzig, weil wir so filmaffin sind und wenn man dann mal wühlt und sagt, komm, nur ein kleines Häppchen.
Für was ist es denn? Ist es für Netflix? Ist es für, weiß ich nicht, und für die, Apple? Ihr werdet es dann erfahren. Mhm. Und dann wirklich so kurz bevor so, oder eigentlich so mit der Pressemitteilung, die rausgeht, dann kann sie dann irgendwie was erzählen.
Verstehe.
Und das ist super krass, ne? Dass man nicht mal so sein Inner Circle so immer was davon erzählen kann.
Mhm.
Wenn ich mal die Gebäudeverputzer hier.
Nee, die nicht.
Angst.
Vor allem die nicht.
Vor allem die nicht, genau. So, und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Film für uns und für die neue, die Generation nach uns, die Eiskönigin.
Mhm.
Und ich bin ganz gespannt, was du jetzt gleich zu unserer Frage sagen wirst, weil du hast hier Hans gesungen, gesprochen von Robin Kahn-Meyer.
Mhm.
Und auch hier wieder einmal eine Hook, um so ein bisschen reinzukommen. Wo ist er denn? Da.
Ganzes Leben suchte ich nach dem Sinn. Nicht immer nur leeres Gerede bei Schokoladenfondue.
Doch mit dir
wird es mir klar.
Und ich weiß genau, was immer auch geschieht. Liebe sie öffnet
Darf ich da jetzt noch mal was zu sagen?
Ja,
muss wieder rein. Darf ich in auf meinem Podcast auch kurz was? Nein, ich höre nicht mal Flynn daraus. Also ich bin so verwirrt, das ist so, singst du dann anders oder ist das einfach nur, weil in meinem Kopf der eine so den einen also, Song singt und sowieso ja keine Synchronsprecher existieren, sondern sie sprechen ja, wie gesagt. Und deswegen kann ich noch weniger zusammenbringen. Mhm. Und mit dir jetzt, das sind drei Personen, die eine sind.
Das ist schwierig, verwirrend. Auf jeden Fall. Nein, war das, glaube ich, jetzt ein bisschen die Schlumpfversion gerade, die wir gehört haben.
Ja,
vielleicht ein bisschen gepitcht.
Irgendwie so klang es.
Oh, es tut mir leid.
Nein, das war alles fein, also das ist kein Problem.
Also hier steht Pierre Allgeier und Manuel Straube.
Ja, das ist von der Schlumpfparade. Ja. Number 5.
Das waren auch gute Alben damals, ne, wenn die Schlümpfe eine neue CD rausgebracht
haben. Gott, nein, so, genau. Die
Schlumpf, oder wie war das gleich wieder?
Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, aber das war super.
Genau, nee, also das ist rollenabhängig halt. Ne? Mhm. Also ich meine, der Flynn Rider war halt wärmer, voller, tiefer, wie auch immer. Und der Hans ist halt so ein schmaler eher. Und dann passt man sich da auch ein bisschen an, je nachdem, was man halt so stimmlich
das kann man, ja.
Machen kann. Ja.
Sowas kann man mit seiner Stimme.
Das kann man versuchen, ja.
Scheint zu funktionieren, weil ja, so ich bin voll geblendet.
Ja, wie gesagt, und die Schlumpfversion macht natürlich auch ihr Übriges.
Für uns ist es tatsächlich, also ne, jetzt nochmal kurz auf Hans zurückzukommen. Hans, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, du hast ja den Film wahrscheinlich auch gesehen und weißt ja auch, dass Hans eigentlich der krasseste Bösewicht ist.
Ja.
Und wir haben eine Bösewicht-Folge auch aufgenommen und da wurde Hans auch so oft genannt und auch Liebe, sie öffnet Türen als Bösewicht-Song.
Was?
Oh, und da waren wir uns nicht ganz einig eigentlich so, ne? Ob das jetzt wirklich, hier, du hast auch eine Koks.
Ja, aber ich trinke immer Zero und das ist light.
Ah, scheiße, habe ich mich verkauft. Ich mache alles falsch. Schlumpfversion rausgesucht, die falsche Cola
aber geholt. Aber schmeckt das denn so sehr anders?
Was ist der Unterschied zwischen light und Zero?
Ich glaube, da ist, das eine ist Stevia, oder? Und das andere, weiß
Stevia
nicht.
Ist aber eklig.
Ja, ist eklig, ne?
Da, jetzt.
Doch mit dir.
Da ist er, der Manuel.
Das bin ich, ja.
Und ich weiß genau, was immer auch geschieht. Liebe, sie öffnet Tür.
Noch ein bisschen höher.
Liebe, sie öffnet.
Ja, Bösewicht-Song. Findest du das auch eigentlich oder eher nicht?
Nein.
Ich meine, aber du weißt schon, dass er beide töten möchte.
Ja,
Anna und Elsa.
Ich weiß. Aber der hat halt ein lustiges Lied gesungen auch. Es ist ja kein Bösewicht-Song. Also für mich, also der optimale, ultimative Bösewicht-Song ist Seid bereit von Star.
Oh, jawohl.
Das ist also, ich meine ganz ehrlich, wenn man heutzutage noch drüber nachdenkt, dass in dieser Zeit damals Bösewichter auf einem Felsen in den Himmel fahren und am Ende lachen dürfen. Das wollte ich immer machen.
Ja.
Das auch, wenn ich Bösewichter gesprochen habe, die haben nie am Ende eines Lieds gelacht oder sowas. Damals haben die das gemacht und das war einfach großartig.
Absolut.
Das ist ein Bösewicht-Song. Nein, also Liebe öffnet Türen ist kein Bösewicht-Song. Oder? Zu dem Zeitpunkt weiß man ja auch noch gar nicht, dass der böse ist. Und
exakt, mein Argument.
Der kann ja auch mal fröhlich sein, weißt
voll.
Du?
Voll. Und da war er ja noch lieb.
Da
und
war
alle
noch
dachten
lieb.
Ja noch, er ist lieb. Und deswegen
genau.
Sehe ich das auch
nicht.
Nein,
so. Also das finde ich nicht.
Aber wir haben auch darüber diskutiert, ob es ein Liebessong sogar
genau.
ist.
Genau, ja. Ist es ein Liebessong? Ist es ein Bösewicht-Song? Was ist es eigentlich?
Das ist ein, ja.
Ist ein schöner Song.
Ist ein es ist wirklich ein schöner Song.
Muss man da mal in der Mitte treffen.
Absolut richtig. So, hier einmal kurz für alle.
Nur erwähnen. Ich red nicht nur Löwenlatein. Die stumpfen Visagen bedrohen. Die
Visagen
sind blind. Ich rede von König.
Also das ist schon, da hast du schon richtig recht, ne? Das ist, ich glaube,
Knaller.
Das besser, war auch Platz 1 unserer Bösewicht-Songs.
Ja, und bitte, ich hoffe, ihr kennt das auch, ja? Von Glöckner von Notre Dame.
Natürlich!
Also Claude Frollo mit seinem Song, das ist schon auch wirklich ganz fein, ja.
Der hat richtig ein Ding an der Waffel.
Ja, das ist also eigentlich einer der gemeinsten so, weil der ist so unter dem Deckmantel der weißt du, Christlichkeit und
voll, und dann will er diese Wollust nach Esmeralda und wenn er sie nicht kriegt, dann soll
ziemlich,
sie im
Höllen das ist ziemlich
Feuer
krass, finde ich, ja.
Ey, das ist echt ein krasser Song.
Ja.
Ich glaube, den würden sie heute auch so nicht mehr machen.
Ja, weiß ich nicht. Ja, muss man machen.
Ich glaube nicht. Also,
jetzt hier nochmal.
Ich fühle sie. Ich sehe sie,
krass.
Die langen schwarze Haare wehen, ein Rausch, der mich bezaubert und berührt.
Nee.
Klaus-Jürgen Wusso hat das damals gemacht und ich war so beeindruckt. Ich liebe ja diesen Film. Also Glöckner ist mit wirklich, wirklich Top 5.
Wow,
bei mir.
Ja. Krass.
Okay. Und Klaus-Jürgen Wusso hat das gemacht damals und ich hatte so einen Respekt vor dem, weil der war ja einfach ein toller Schauspieler und was der da gemacht hat, sowohl in der Sprache als auch im Gesang, ich habe richtig richtig Respekt und Angst vor dem gehabt. Diese Figur, ich meine, war ja schon etwas älter da, als der Film rauskam. Aber das war so, das war wirklich so,
Ja, finde ich auch. Ich fand den auch schon immer übler als Scar. Und Scar war ja, schon krass. Aber dieses, das ist wirklich der Psychopath schon am Anfang, wie er die Ameisen zerdrückt oder das Baby töten oder die Mutter da wegstößt und er will dieses Baby ertränken.
Scar hatte ja noch Stil irgendwie. Scar war ja so ein bisschen...
So elegant.
Ja, genau, aber elegant.
So arrogant.
Und Frollo ist einfach nur ein ganz mieser Penner.
Ja, genau. Krass. Ja. Nee, ganz voll, finde ich auch ganz schlimm. Habe ich aber auch erst mit dem Podcast lieben gelernt, den Film tatsächlich. Ich konnte davor mit Glöckner von Notre Dame nie richtig was anfangen. Und dann, als ich mir den Song das erste Mal gegeben habe, ich habe, glaube ich, Live-Ticker mit Shari auch gemacht. So, ich gucke mir jetzt das an. Das ist ja alles voll gemein, wie die mit quasi umgehen. Und oh Gott, jetzt kommt der Frollo. Und das war richtig, also ich brauchte auch erstmal eine Therapie. Gott, ey. Dann hast du den Sprung so ein bisschen in die Realverfilmungen von Disney gemacht. 2015 warst du der Prinz, gespielt von Richard Madden in Cinderella. Was für ein schöner Film.
Ja.
Aber als Sprechstimme.
Ja, genau. Der hat ja nicht gesungen, das war kein Musical.
Nee, stimmt, nee. Da war gar kein Song, ne? Nee. War gar nichts. Mm-mm. Ja. Krass, schöner Film. Ja. Schöne Rolle.
Auf jeden Fall, ja.
Wie hast du das damals so gesehen, als jetzt kommen mehr Neuverfilmungen raus, jetzt konzentriert man sich darauf. Warst du da, cool, freue ich mich total drauf? Oder auch so einer, wie ich es bin, nein, Gott, bitte lass doch die Alten sein. Oder warst du da open-minded?
Ich kann das relativ gut trennen. Also ich liebe die alten Zeichentrickfilme, aber ich mag auch unter Umständen die Neuverfilmungen. Es gibt natürlich bessere und schlechtere, aber das macht mir nichts aus. Also im Gegenteil. Eigentlich ist Nostalgie und wenn was Gutes Neues dazu kommt, finde ich das eigentlich auch ganz cool. Mhm. Also ich habe dann einfach zwei verschiedene Filme, das ist mir dann egal. Den alten gibt's ja noch, weißt du?
Genau,
so. Mir tut das nicht weh, also ich im Gegenteil, ich finde das eigentlich ganz schön, dass es das gibt.
Und wenn der dann gut ist, dann hast du halt einen zweiten Film, den du auch noch gucken.
Unbedingt. Ja, und man muss sich nicht immer alles messen, weißt du? So, das ist so, das war aber damals anders und so. Warum? Also das ist ein neuer Film, ja? Wenn die einen komplett neuen Film drehen, sagt auch keiner so. Es erinnert mich irgendwie an, weiß ich nicht, Kap und Kappa ist aber nicht so gut oder so, sagt ja keiner. Sondern wenn die jetzt einen neuen Kap und Kappa machen würden und der ist halt gut, dann sagst du halt, geiler Film.
Genau, diese Diskussion hatten wir auch schon. Keine Diskussion, Unterhaltung war es.
Streitgespräch.
Da haben wir gestritten, mal wieder. Ja. Das haben wir gesagt, so dieses, man sollte vielleicht versuchen, wenn so diese ganzen Realverfilmungen rauskommen im Kino, die als eigenständigen Film zu betrachten und nicht immer gleich alles zu vergleichen.
Das wäre auf natürlich jeden Fall fairer.
Ja, ist es, genau. Und das ist so, deswegen haben die, finde ich, das sowieso immer schon so schwer, weil die immer diese Grundlage des Originals haben, wo Emotionen dranhängen, Nostalgie, du warst Kind, bla 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 und du liebst diesen Film unter Umständen. Und dann kommt der raus und man vergleicht automatisch. Und das ist halt so unfair eigentlich für diese ganzen Realverfilmungen, dass du sie nicht mehr als eigenständigen Film siehst, sondern immer wieder vergleichst.
Ja.
Mhm. Ja.
Du hast aber auch eine der schönsten, wie wir finden, Realverfilmungen, da hast du mitgewirkt. Und zwar als Le Fou bei Die Schöne und das Biest 2017 für Josh Gad. Und das ist wirklich
einer der besten Realverfilmungen, auf jeden Fall.
Geil.
Ja.
Ist krass, dass ihr das so seht. Also ich habe da ja... Ich liebe ihn auch sehr. Nein, alles fein, aber er ist ja nicht unumstritten. Gerade als Realverfilmung, wegen der Optik der Figuren. Naja, weil wir hatten ja schon mal vorher auch privat drüber gesprochen, quasi diese realistischen Figuren, also
ja, weil Fabius, Entschuldigung, Fabius halt wirklich richtig dolle nicht gut aussah.
Und da haben wir es wieder, so sieht ein Fisch nun mal auch nicht aus.
Ja, aber da muss man halt einfach vielleicht einen Comicfisch mit reinbauen.
Und da haben wir es wieder mit dem Vergleichen. Hättest du den Vergleich nicht, hättest du Fabius vielleicht niedlich gefunden jetzt?
Nee, auch nicht, weil er einfach nicht niedlich ist.
Ey, halt die Gusche jetzt.
So laufen Unterhaltungen bei uns ab.
Ich bin nicht da.
Der war ein bisschen umstritten.
Schön und das Biest, genau. Ja. Also ich mochte ihn sehr. Ich hab ja auch Buch und Regie dafür gemacht. Ja, tatsächlich, richtig. Das war ja damals ein Riesending für mich, irgendwie da sowas machen zu dürfen. Und ich mochte den auch insofern, als der hatte ganz, ganz viele tolle Momente. Also dieses Biest in dem Garten mit Belle, mhm. mit den Gedichten und, mhm. und wie er so immer sanfter wird und auftaut und so weiter. Und ich mag ihn extrem. Ich liebe Kevin Klein als ihren Papa zum mhm. Beispiel. Habe ich mich so gefreut, dass ich den Film machen durfte, wo Kevin Klein mitspielt. Mhm. Ich fand das total, also ich den habe ich auch sehr, sehr gern gemocht, wirklich.
Mhm. Ich habe eher so das Bild, dass viele den mögen. Ich ja, habe gar ich nicht auch. So dieses Bild. Also gerade das, gerade Schöne und das Biest ist einer der Filme, also so wie wir es jetzt wahrscheinlich subjektiv mitbekommen, dass der einer der Filme ist, den alle gefühlt, fast alle richtig toll finden. Und ja. da gibt's so andere, wo man wirklich weiß, okay, 50-50, richtig spannend, was jetzt als Antwort kommt. Mhm. Aber bei Schöne und das Biest habe ich das Gefühl, wenn man mit jemandem drüber spricht, kommt immer ein, nee, geil, das mhm. war einer der besten.
Total. Okay. Deswegen ist es ja. so spannend, dass du das anders empfindest.
Also, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also ich hab manche Stimmen gehört, die eben gesagt haben, so, oh, das ist jetzt irgendwie alles so realistisch und ja. so weiter und das ist irgendwie blöd. Aber ich habe jetzt auch nicht großartig Ahnung. Ich habe nur nicht viel darüber gehört. Und das ist wiederum eigentlich für mich immer ein Zeichen, dass es vielleicht den Leuten nicht so gut gefällt ja. oder keine Ahnung. Aber das ist mir eigentlich auch immer relativ egal. Also ich habe ja auch meine eigene Meinung.
Richtig.
Und wenn ich Spaß habe an so einem Ding, dann ist doch ist alles fein. Ne?
Wird sich für eigentlich auch immer zu sagen, ja, das ist mir alles ein bisschen zu realistisch, aber ja. wir reden hier von einer Realverfilmung.
Ja, ja. Also, naja, und das sind ja auch, ja, ja. das ist ein Kerzenständer halt, ne? Ja. Wie ja. soll er sich bewegen? Das hat mich gar nicht gestört. Ich fand auch null. Die neuen Songs großartig. Die also Evermore, oh, ja. Evermore, oh mein
ist ganz
Gott.
Fein, ganz fein.
Ei, also da ist ja. alles vorbei, wenn ja. der läuft. Das ist so ein krasses ja. Lied.
Und die neuen Szenen, ne? Und ja. das ist ja immer das, ich gehöre zu der Kategorie, hatten wir vorher auch schon kurz drüber gesprochen, das ist ja immer so dieses, dass es die Fans gibt von, der muss genauso sein wie das Original oder der sollte bitte ganz anders sein oder der sollte ein paar Kniffe haben, ein paar neue. Und ich mag es schon gerne, wenn es relativ, also wenn man schon erkennt, dass es auf dem ursprünglichen Film basiert, aber wenn da so einzelne Szenen dazukommen oder so, die das einfach nochmal spannender machen. Mhm. Und so, das haben die so gut hinbekommen bei Schön und das Biest. Mhm. Richtig geil.
Ja.
Mit dem, dass sie in die Vergangenheit gereist sind auch und so. Und das, also, das ist schon.
Dass man einfach toll. So ein bisschen mehr Charakter auch vom ja. Biest halt hat, ne? Ja. Ein bisschen da die Geschichte nochmal ausbaut.
Ja, ja, unbedingt.
Und von ihr auch, wo sie herkommt, mhm. was mit ihrer Mama passiert und so. Mhm. Das, also, das war ja auch super schön zu sehen.
Alles Dinge, die wir uns damals als Kind nicht so gefragt haben, wahrscheinlich Nö. Halt, ne? Und Nö. Jetzt, wo man erst so mittendrin Nachgang, ist, warum ist eigentlich die Mutter?
Ja, bei sämtlichen Figuren damals, besonders Renaissance, warum hat Jasmin auch nur ein Papa.
Ja.
Warum hat Pocahontas nur einen Papa? Ja. Warum haben die alle immer nur einen
Elternteil? Deine Mutter war bei weitem nicht so wählerisch.
So,
genau. Also die gibt's auf jeden, die gab's auf jeden Fall. Sie wird angesprochen, aber die ist nicht da.
Ja, aber man weiß immer nicht so, was passiert ist. Ne? Aber wir können ja alle froh sein, wenn ein Elternteil da ist
ja,
und nicht eben. Alle direkt am Anfang
genau.
tot sind.
Ja.
Und umgebracht.
Und nur noch Onkel und Tanten gibt.
Wie bei Tarzan.
Genau, richtig. Weil, oder
Cinderella.
Einfach,
ja.
oder
ja.
einfach nur eine Schwester, wie bei Eiskönigin.
Ey, siehst du? Ne? Ey, das ist wirklich, da wollten wir auch mal eine Folge zu machen.
Was
so
denn?
Diese ganze Familie.
Tote Eltern?
Was ist los in diesen ganzen Familien? Warum sind die alle zerrüttet immer?
Oder tot.
Oder tot.
Zerrüttet oder tot.
Ja.
So, und dann 2019 haben wir schon drüber gesprochen, Aladdin als Gesangsstimme, gesprochen von Jan Odle. Da hast du Genie gesungen.
Mhm.
Und ich hatte, wir haben auch gerade schon gesprochen, ich hatte mir gestern einen Podcast angehört, den du mit einem Kollegen auch aufgenommen hattest. Ich habe den Namen vergessen.
Bene genau. Gutjan. Mhm.
Und da hast du gesagt, dass du versucht hast, den Jan so ein bisschen zu imitieren. Und dann ist mir, als ich dann den Song gehört habe, und wir können hier auch einmal kurz nochmal reinhören, ist mir das erste Mal aufgefallen, krass, ich höre da mehr Will Smith raus als zum Beispiel Eugene oder jemand anderer, ne? Oh, jetzt habe ich mein Mikro leiser gemacht.
In den Stadtbazar. Hey du, geil. Hör mal zu, denn jetzt naht ein Star, ein Held, der sich heute bei euch die Ehre gibt. Jetzt kommt eine Schau, macht Platz und grad auf. Ich schwöre, dass ihr ihn legt. Prinz Ali, klasse wie nie, Ariababwa.
Wow.
Ey, ist das, ich will auch eigentlich gar nicht gerade weiterreden, sondern den Song weiterhören.
Deswegen musste ich ihn im Auto anmachen, weil das so ein Brett ist, auch wie er anfängt, so dieses
übergeil,
bedrohliche,
Hammer.
Mystische, die Instrumente, das ist einfach so krass.
Und in der Version ja noch mehr sich am Anfang erstmal aufbaut, als in im
Zeichentrick
damals.
Richtig.
Boah, geil, geil. Dass sie das auch geschafft haben, den Song besser zu machen als den, mit dem man halt auch diese Emotionen hat von damals, Kindheit und so. Ich finde die Version besser.
Ja, ich auch, weil diese Zwischendinger so geil sind. Dieses Aha, Aha, also das, was Will Smith natürlich immer macht, ne? Immer macht, ist ja immer Aha. Ja, genau. Haha.
Albern. Hört sich richtig albern an bei dir.
Muss ich schon wieder an Stefan Raab denken. Ja, auf jeden Fall, oder also einfach diese Zwischen, dieses Reingerufene, ne? Und auch wenn du dann zum Sultan redest, so, hey, wir warten auf dich, ja. Oh, there you go. Boah! Wie viel Spaß hat das gemacht?
Sehr viel Spaß. Also das war, es gibt halt so, in der Branche gibt es halt so das offene Geheimnis, dass ich manchmal Jan Odle nachmache. Einfach nur aus dem Grund, weil ich mal irgendwann beim Sprechen war und dann...
Wir müssen kurz sagen, Jan Odle ist die Hauptstimme oder richtig, die Stimme von Will Smith.
Von Will Smith, genau. Peter Griffin bei Family Guy ist er auch und so. Also sehr bekannte Stimme auf jeden Fall. Und ja, und ich habe irgendwann mal gesprochen und dann hat irgendjemand gesagt... du klingst ein bisschen wie Jan Odle früher. Und ich so, echt? Okay. Und dann wusste ich gar nicht genau. Und dann habe ich halt so Spaß irgendwie mal so überlegt, wie spricht denn der Jan eigentlich? Und dann ist mir das halt irgendwie eingefallen. Und dann habe ich das so ein bisschen versucht. Und dann fanden die das irgendwie ganz lustig alle und so, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, er wusste das auch. Ich habe ihm das irgendwann mal gesagt. Und es hat ihn nicht so wirklich interessiert. Aber es ist egal. Also ich war ganz froh darüber eigentlich. Und dann war das halt so, dass Aladdin angekündigt war, eben mit Will Smith als Genie. Und ich habe ja nun auch mit Jan sehr viel zusammengearbeitet schon. Und weiß, dass er nicht singen kann und vor allem auch nicht will, weil er das nicht so gut kann, will er das nicht und das verstehe ich auch total und so weiter. Und dann war das halt so, dass er da irgendwie, und dann dachte ich so, boah, ja, also ich dachte es selber schon, dachte ich so, Jan spricht die natürlich. Im Gesang bin ich mal gespannt, was da so passiert. Und dann rief halt Tommy Amper aus München an, der die Musikbearbeitung gemacht hat und meinte so, ja, wir müssen das probieren, habe ich gesagt. Ja, dann probieren wir das.
Geil.
Und dann habe ich beim ersten Casting tatsächlich noch ein bisschen weniger gemacht. Nur so ins Timbre so ein bisschen. Und dann kam aber der Anruf tatsächlich, eben so in puncto, muss man nochmal machen. Wollen wir nicht probieren, das noch ein bisschen mehr zu machen, nachzumachen, ne? Und dann habe ich halt das nochmal mehr gemacht und dann haben sie gesagt, jo, das passt. Und habe ich das eingesungen und dann rief mich Jan Odle irgendwann, als er dann aufgenommen wurde, ich wurde zuerst aufgenommen, an und meinte so, das ist super geil, er ist mega happy, dass er jetzt auf einmal singt und so. Ich war ja auch im Kino bei der Premiere dann neben ihm und er hat sich so gefreut und das war eigentlich meine größte Freude, dass er da so glücklich war damit und das nicht irgendwie blöd fand oder so. Und das aufzunehmen war natürlich, also ja, genau das Ding, was ich vorher gesagt habe, so mit diesem Hingucken und keine Ahnung, die Texte sind ja auch neu teilweise, das heißt, du musst auch wieder ein bisschen lernen und so. Ich habe das gehört, da habe ich ja schon in Berlin gewohnt und bin nach München geflogen, davor irgendwie 2-3 Tage oder so in der Dauerschleife, alles, offen Earbuds im Flugzeug.
Die Musik ist aber auch so toll und in dem neuen.
Gerade was ihr auch gesagt habt, dieser Aufbau von Prinz Ali, ja, dieses Bumm.
Ja, du siehst richtig Elefanten und Kamele vor
deinem inneren Auge.
Und ich habe das wirklich von vorne bis hinten gehört, den ganzen Tag auf dem Ohr und so weiter. Und ich fand das so großartig, die Arrangements, wie das neu gemacht wurde, das ist einfach ganz, ganz toll. Und dann im Studio natürlich einfach diese Rolle, das ist ja auch, also die gerade den Genie, ich habe ja als Kind immer so, ich habe weniger Brettspiele gespielt, ich habe eher so Filmrollen gespielt.
Ja.
War immer 3PO aus Star Wars oder eben auch Genie zum Beispiel. Und ich habe diese Rolle einfach so toll gefunden mit Robin Williams und Per Augustinski damals. Und das jetzt auch machen zu dürfen, ist halt einfach nur, ja, was will ich denn hier noch? Ja.
Also, Riesenfuß, Fußstapfen.
Fußstapfen, ja, natürlich.
Wo du dann oder auch generell ja Jan in dem Moment, weil das ja nun mal von Robin Williams war, reingetreten bist. Und also da ist man doch schon sehr stolz.
Ja, unbedingt, ja.
Ja. Ach toll. Also wie gesagt, die ganze Musik ist einfach ein großartiges Ding geworden. Und ich liebe auch Aladdin sehr als Neuverfilmung.
Oh, super.
Ich war so skeptisch auch hier, ne? Und dann, aber ich habe es geil gefunden, Will Smith von Anfang an. Alle haben ja gesagt,
war wieder ein Gemecker vorher, ne?
Ja, also ein Shitstorm.
Und dass er dann auch blau war. Mein Gott.
Also Jafar ist ein bisschen schwierig, finde ich.
Ja.
Weil die Figur habe ich mir anders vorgestellt.
Ich auch, definitiv.
Und er ist halt mehr so ein Dieb, so ein sneaky Dieb irgendwie so, ne? Und den Jafar habe ich mir erhabener, wobei der ja auch im Musical zum Beispiel ist ja auch so ein Verrückter, der dann immer rumlacht mit seinen Schergen und so. Aber den habe ich mir anders vorgestellt. Aber trotzdem funktioniert er gut, finde ich. Es ist ein guter Typ.
Weil der aber auch im Original auch so eine geile Rolle hat. Also er ist so ein geiler Typ, genau wie Scar einfach stark ist, ist halt Jafar auch ein sehr, sehr starker,
aber ich habe ihn mir auch ein bisschen markanter vorgestellt.
Ja, genau, erhabener, größer, irgendwie so, weißt du, er war halt, was er dann auch sagt, er ist ja auch einer von denen quasi, von den Dieben, der da durch die Straßen schleicht und so. Das habe ich mir anders vorgestellt, aber trotzdem finde ich, es ist eine ganz tolle Realverfilmung. Also ich habe auch viel gelacht in dem Film.
Absolut. Auch mit den kleinen Löffeln. Wenn Aladdin dann quasi reinkommt zum Sultan und er steht dann da mit Genie und er sagt dann halt, boah ey, also ich bin schon lange nicht mehr so embarrassed gewesen und so, wie du hier dich anstellst. Und dann, ja, wir haben Löffel dabei, kleine Löffel, wir haben Marmelade und so. Und das ist halt im Original. Ich liebe den Film sehr, sehr auf Englisch einfach. Und das ist großartig. Mir hat nur auch beim Sultan dieses Spielerische gefehlt, dass er da mit seinen kleinen Figürchen...
Ja, der so war nicht so süß, ne?
Genau,
der war
richtig.
Aber ansonsten so ein bisschen seriöser.
Großartig, großartig, gucke ich auch super, super gerne. Ja, genau, Dialogregie hast du geführt, ne? Unter anderem bei Zoomania auch, 2016. Dann hast du schon gesagt, Die Schöne und das Biest. Dann Mary Poppins Rückkehr 2018.
Oh, lieb ich.
Genau, ein großer Favorit von Shari. Mhm. Pinocchio 2022 und dann jetzt auch ganz frisch letztes Jahr Ariel, die Meerjungfrau. Wie war so da auch gerade so das Feedback, was du vielleicht mitbekommen hast, gerade Ariel, ne, als es hieß, oh, es wird neu verfilmt. Wie war das so für dich? Okay, Leute, jetzt müssen wir wissen alle, wie viel dieser Film allen bedeutet, jetzt müssen wir richtig ranklopfen.
Ja. Auf jeden Fall. Also gerade bei solchen Sachen ist es natürlich immer so, egal was du jetzt als Film bearbeitest, so ne, musst ja dem gerecht werden, was da passiert. Der kommt ins Kino und bleibt dann einfach halt 180.000 Jahre irgendwo im Streaming oder was weiß ich, was wir haben werden dann zu der Zeit. Aber klar, auch einfach deswegen, weil es wie gesagt für mich auch eine emotionale Verbindung hat zu diesen Filmen. Also Ariel auch als Kind einfach rauf und runter geguckt, ne? Und dann ist man sich dessen schon bewusst, dass man das irgendwie ordentlich machen muss. Und klar, dann begibt man sich auf die Suche nach Begriffen aus dem ersten Film, wie haben die geredet, was ist da passiert und so weiter. Ich meine, Scuttle ist eine Frau, Ariel, POC-Geschichte und so weiter. Das
was
war
mich alles nicht gestört hat. Nee, gar nicht, weil es halt, weil auch gerade Halle Bailey das so großartig gespielt hat. Ja, und letztendlich ist uns das dann scheißegal, ob die gestreift sind oder Popo oder was auch immer.
Leute, ganz ehrlich, also vor allem, ich hab da Sachen gehört, die erste Kritik, die ich quasi gelesen habe, war, Scuttle unter Wasser, wieso kann der da reden? Das ist doch ein Vogel. Ich gesagt, so, ey Leute, die Fische, die Meerjungfrauen, Tintenfischfrauen, alle reden.
Du sagst es ja gerade.
Ja, ja. Und aber der Vogel darf nicht unter Wasser kurz und der sagt dann auch noch so, ich muss jetzt auftauchen, weil ich Luft holen muss oder sowas. Ja. Was ist denn los da? Also was soll denn der Quatsch? So, und ich meine, gut, dieses Argument, das ist ein dänisches Märchen oder irgendwas in der Art. Ja, wenn man diese Inszenierung machen will, dann ist das so. Aber wir sind irgendwo in der Karibik, in einem fiktiven Königreich.
Und selbst Hans Christian Andersen hat sie ja phänotypisch gar nicht beschrieben in dem Märchen. Also sie wurde optisch gar nicht beschrieben.
Okay,
also
das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Also es gab, war nicht, sie es hat langes blondes Haar oder
es
rotes.
Es ist einfach ein Märchen und es ist ein super, es ist auch eine super Verfilmung. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Mhm. Also ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich das machen durfte und habe das sehr genossen, auch mit dem Meer und dem Ganzen. Die Bilder sind einfach super. Auch die Songs finde ich sehr gut neu aufgelegt. Das ist schon auch eine schöne Neuverfilmung.
Mag ich auch.
Wie schwierig ist denn das, also es war auch eine Frage von unseren Gästen, das alles, die Übersetzung alleine. Wenn da steht, du bist der Synchronregisseur oder schreibst die Dialogbücher, bist du dann der das übersetzt auch?
Ja, manchmal. Aber wir haben schon Rohübersetzer. Also das ist einfach nur, ich glaube, ich kann gut genug Englisch, um das selbst machen zu können. Aber das Problem ist einfach, du hast, wenn du eine Rohübersetzung hast, dann bist du schneller. Du hast das direkt da stehen. Natürlich, wenn ich das höre, dann übersetze ich das in meinem Kopf, dann lese ich die Rohübersetzung, sehe, ah, okay, so und so hat der das gelöst oder so. Das ist aber natürlich nicht die synchrone Fassung, sondern das ist einfach wirklich nur roh übersetzt. Was sagt er im Original? Was bedeutet es im Kontext? Und ich bin dann einfach dran, dass ich diesen Satz, der da steht, halt ummodelliere und einfach, ja, aufbrösel und dann wieder zusammensetze und Wörter austausche und so weiter, um das eben lippensynchron zu machen.
Ich wollte gerade sagen, an dem Punkt dann schon so, dass du das anpassen musst auf die Lippen,
genau,
quasi.
Genau.
Krass.
Ja, und deswegen gibt es ja so, es gibt so Formulierungen, die sind halt irgendwie im Synchron entstanden. Es gibt tatsächlich Formulierungen im Alltag. Ich weiß sie nicht mehr genau, weil ich habe das irgendwann mal gelesen. Aber es gibt so Sachen, die gibt es eigentlich nur, weil es die im Synchron geben muss, weil die halt einfach gut aussehen auf gewissen Sachen. Sind das so Standardlösungen irgendwie, die man halt gerne verwendet. Und die haben sich dann irgendwie auch so in den Sprachgebrauch eingebürgert. Ja, man muss das synchron texten, ja. Und deswegen weicht es auch oft mal ein bisschen ab, ne? Man muss halt immer sagen so, okay, stört mich das jetzt mehr, dass der Begriff nicht stimmt oder stört es mich mehr, dass es einfach nicht aussieht? Weil wenn du eine ganz asynchrone Synchronfassung hast, was es ja manchmal gibt, leider auch, dann, also mich als Synchronschaffenden stört das natürlich extrem, wenn die Leute halt, wenn ich nicht den Eindruck habe, dass da jetzt die Person spricht, die im Bild ist, ne? Das muss man halt, es ist immer ein schmaler Grat, aber ja, man muss halt dann immer so ein bisschen rumbasteln.
Krass, ey.
Das heißt, du bekommst dann, Entschuldigung, du bekommst dann den Film schon komplett fertig in der Original Version und dann musst du das darauf, dann arbeitest du mit diesem Film zusammen diesen ganzen Text aus.
Also der Film ist nicht fertig, das ist eine Vorabversion.
Okay.
In der Regel bei solchen Filmen kriegen wir immer so verschiedene Bearbeitungsstände. Das nennt sich dann Preliminary. Und genau, da machen wir quasi so eine frühe Version irgendwie und dann wird die, während wir synchronisieren, wird die nochmal aktualisiert, wird dann zugeschickt und so weiter und dann haben wir quasi, irgendwann haben wir das finale Bild und dann guckt man, ob das alles passt oder ob wir nochmal irgendwie ran müssen mit irgendwas, neue Texte oder andere Texte oder wie auch immer und genau, das ist so, das ist der Ablauf tatsächlich.
Und wie lang ist so ein Prozess immer? Von dem Zeitpunkt an, wo du da wirklich anfängst mit dieser Übersetzungsversion und hier und an diesen Texten zu arbeiten, bis zum fertigen Produkt?
Also ich schreibe, es wird ja erstmal, wird das ja quasi, also kommt immer drauf an, die Synchronfirma wird ja erstmal vom Verleih ausgewählt. Entschuldigung. Und dann, genau, die Synchronfirma beauftragt dann entweder nach Kundenwunsch halt einen Autoren und Regisseur oder nach eigenem Ermessen, wie auch immer. Und dann werde ich da angerufen und dann kriege ich das Material, wenn es halt angekündigt ist in der Regel und dann kann ich mir das runterladen oder muss auch manchmal für hochgeheime Sachen, muss ich auch manchmal in die Firma kommen und so weiter. Und dann fange ich an zu schreiben. Ich lasse mir immer so einen Puffer, also für so einen 1,5 Stunden bis 2 Stunden Film nehme ich mir immer so 3 Wochen Zeit ungefähr, manchmal auch 4. Manchmal dauert es nur 2 Wochen oder nur eine Woche, je nachdem wie viel halt gesprochen wird. Und genau, dann texte ich das, wie gesagt, also gehen wir mal von 3 Wochen aus ungefähr, dann wird das in der Firma, wird das eingetaked, also der ganze Film wird unterteilt in diese Takes, ne? Und dann geht das Ding zum Verleih, zum Kunden, zur Supervision, Mann oder Frau und dann wird das quasi nochmal so, also gegengelesen, auf Fehler geprüft, sagen wir mal Begrifflichkeiten geklärt oder auch mal gesagt, nee, das Wort passt nicht so zu uns oder sowas in der Art, das wird dann irgendwie gemacht. Dann habe ich quasi dieses redigierte Buch und gehe damit dann ins Studio mit den Sprechern. Und dann brauchen wir in der Regel so, naja, so, also Minimum 2, würde ich sagen, für so einen 1,5-2 Stunden Film bis auch mal 3 oder 4 Wochen. Und dann, wenn diese fertigeren Bearbeitungsstände quasi kommen, dann müssen wir ja nochmal ran quasi. Also kannst du nicht sagen, wie lange das insgesamt dauert. Ich denke mal vom Moment an, wo ich anfange zu texten bis zum letzten Take, der gesprochen wird, können das auch mal 2-3 Monate sein. Aber die reine Arbeitszeit, würde ich sagen, beläuft sich bei Schreiben und dann bei Aufnehmen so auf 5-6 Wochen ungefähr.
Okay,
krass. Wahnsinn.
Ja.
Gibt's denn,
dann muss das ja noch geschnitten werden.
Ich wollte gerade sagen,
geschnitten werden und dann muss es noch gemischt werden. Dann wird das abgenommen von Deutschland und dann auch von Amerika und so
von
weiter.
Von ganz Deutschland.
Von ganz Deutschland. Das ist Deutschland.
Krass, ey. Ja. Wahnsinn.
Genau.
Wie erleichtert ist man dann, wenn man fertig ist damit? Also natürlich, da steckt ja wahnsinnig viel Liebe und Euphorie und alles drin, aber ist doch bestimmt auch erstmal dann so, oh, Ariel ist fertig.
Ja. Ich bin immer traurig eigentlich, so wie mit Essen. Wenn das Essen Schari fertig ist.
Hat nämlich gerade auch einen Kuss.
Genau. Nee, wenn das Essen aufgegessen ist, da gibt es so eine King of Queens Folge, wo Doug Heffernan sagt, jetzt bin ich traurig, weil irgendwas,
der Pudding ist leer.
Der Pudding ist leer, genau. So. Der und so geht es mir auch. Ich bin auch immer sehr traurig, wenn mein Essen aufgegessen ist. Und auch wenn ein Film zum Beispiel beendet ist, eine Arbeit beendet ist, weil in der Regel macht das schon so viel Spaß, gerade auch Ariel, ich durfte ja bei den Songs auch dabei sein und so weiter. Und das war einfach sehr viel Zeit und sehr, ja, auch gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist dann immer eine krasse Zeit irgendwie.
Hast du Hunger?
Nein.
Das stimmt, weil ich gerade erst mal...
Krass, weil ich habe auch wahnsinnigen... Hast du gefrühstückt, Hachari? Mm-mm. Ich auch nicht. Hast du gefrühstückt,
Mann? Ja, ein Knäckebrot.
Pumpernickel,
nein.
Also
nein.
Du kannst gerne, du weißt nein, ja, wie man schön. Spricht und
ach,
isst.
Nein, alles gut, das ist jetzt, um das noch kurz fertig zu sagen. Also ja. ich bin immer sehr traurig, wenn es vorbei ist tatsächlich. Ja. Aber es ist natürlich auch erleichternd, wenn du weißt, okay, ist alles fein geworden, wie auch immer. Man hört es ja dann, ich höre es ja dann nicht mehr, bis es im Kino ist oder dann irgendwie zu Hause oder so. Also gucke ich dann natürlich immer sehr kritisch drauf, ob alles fein geworden ist. Aber am Ende der Aufnahmen kannst du ja so ein bisschen abschätzen. Und wenn das dann schön ist, dann ist man schon, ja, natürlich erleichtert.
Hörst du denn, also du guckst ja auch privat ja die Disney-Filme und ich habe auch gehört, dass du auch gerne mal 20, 30 Mal dann den gleichen Film guckst. Wie ist denn dein Empfinden dann, wenn du dann dich selber hörst oder selber, also reden hörst und singen hörst, gerade auch mit der Familie zu Hause?
Ja.
Musst du vorskippen oder geht's?
Nein. Wie gesagt, ich bin das gewohnt. Also ich habe das tatsächlich, ich höre mir das und gucke mir das auch genauso kritisch an, wie die anderen auch oder wie das, was ich geschrieben habe oder aufgenommen habe oder wie auch immer. Also ich, in erster Linie bewerte ich das für mich selbst, so wie ist das geworden, und manchmal sage ich, hey cool, gut geworden, oder manchmal ist es halt auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist der einzige negative Aspekt, dass ich halt immer höre, oh, stimmt da alles und so weiter, weil das zu hören bin ich tatsächlich einfach gewohnt. Ja.
Spannend auf jeden Fall. Und auch eine Frage von unseren Gästen. Hast du deine besprochenen, also zum Beispiel wie Will Smith, schon mal getroffen und wissen die, dass es dich gibt?
Dazu habe ich zwei Geschichten. Okay, erste Geschichte. Also Martin Freeman, den ich ja sprechen darf.
Ja, da kommen wir auch noch zu Hobbit, Bilbo Beutlin,
genau.
Oh mein Gott.
Habe ich bei der Premiere vom, glaube ich, zweiten Teil oder sowas, habe ich ihn gesehen.
Ah.
Das war noch im am Potsdamer Platz, glaube ich, im Sinister.
Ja, der war ja die Premieren-Location.
Genau. Und ich habe ihn gesehen, er kam da irgendwie über den roten Teppich am anderen Ende, oder beziehungsweise die waren da oben irgendwo, keine Ahnung. Also ich habe ihn gesehen live tatsächlich mal kurz, und dann kam aber so ein Security-Mann und hat gesagt, weg da. Und dann sind wir alle Synchronsprecher, sind dann wie die Ratten so, sind wir dann in den Keller da runter und haben das dann über dieses Bullauge da, diesen komischen Monitor, haben wir das dann geguckt. Also das war meine Begegnung mit Martin Freeman.
Traurig.
Und das Zweite ist, ich habe einen unfassbar tollen Schauspieler die letzten Jahre so dazu bekommen, mehr oder weniger, den ich sprechen darf. Das ist Paul Walter Hauser.
Ja, Cruella. Du hast
Cruella
Hauses
zum Beispiel, ja, der Fall Richard Jewell habe ich ihn gesprochen, und bei, also noch diversen anderen Sachen und so weiter. Und das ist ein unglaublich geiler Schauspieler. Ich bin ganz, also
der hat
begeistert
auch in dieser krassen Apple-Serie mitgespielt.
Genau.
Mit
In With the Devil, In With the Devil, oder?
Ja, In With the Devil.
Genau. Mit dem
Taron,
Gefängnis.
Heißt es Taron
Egerton? Taron Egerton,
ja. Oh, ja, genau, ja. Wo der sich reinschleust und so. Und dann diese Geheimnisse. Was für eine Serie. Und da haben wir auch genau, darüber haben wir nämlich auch gesprochen mit unseren Männern und so. Was für ein Schauspieler.
Ja.
Alter.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich der Wahnsinn. Und auf jeden Fall in der heutigen Zeit, so mit Social Media und so weiter, habe ich mir gedacht, so, ach, weißt du was, ich schreibe jetzt einfach mal so 2, 3 von meinen Leuten, weil ich bin nämlich tatsächlich von einem, den ich bei Community gesprochen habe, einem Schauspieler bin ich mal angeschrieben worden. Hey, du hast mich ja toll synchronisiert bei Community. Hast du irgendwie Twitter? Ich will hier die Love spreaden und so weiter.
Ach,
und dann habe ich gedacht, so fuck, cool. Ich habe gar keinen Twitter. Also ich, aber mit dem bin ich da irgendwie befreundet. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal so 2, 3 Leuten. Und es kam tatsächlich eigentlich, also ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe Ed Skrein geschrieben. Martin Freeman hat kein offizielles Ding, und dann habe ich eben Paul Walter Hauser und habe dann gesagt, hey, ich finde das, also weil ich den wirklich, wirklich toll finde. Und dann habe ich geschrieben, ich finde das ultra geil, was du machst. Ich habe das große Glück, dich irgendwie in 2, 3, 4, 5 Filmen gesprochen zu haben, und hoffe, dass es dabei bleibt und so weiter. Und der hat dann geantwortet und mit dem bin ich befreundet. Also er folgt mir, ich folge ihm, und dann haben wir irgendwie so sporadisch mal so ein bisschen Kontakt. Und dann hat er auch, ich glaube, einen Emmy gewonnen. Und so weiter. Also der ist ganz toll.
Hast du ihn da synchronisiert auch?
Ja.
Ah, da muss ich nochmal reinhören. Oder habe ich es auf Englisch geguckt? Ich weiß es jetzt gerade gar
nicht. Naja, es ist also sehr schwierig gewesen natürlich, weil der diese hohe Stimme da immer und so weiter. Und der variiert das ja auch, je nachdem, wie sicher er sich fühlt quasi. Und das haben wir dann alles so.
Der hat diese hohe Stimme, immer dieses, dann driftet der mal so ein bisschen.
Genau.
Dann habe ich hier die Haare abgeschnitten.
Ja, genau. Ja, das ist ein krasser Typ, ja.
Oh, Wahnsinn. Ja, und dann hast du natürlich einfach die Synchronrolle überhaupt seit 2002. Darüber müssen wir auch sprechen. Family Guy. Ist es 2002 gewesen? Schon sehr, also die gibt es auch schon seit 3 Jahren auch.
22, 23 Jahre.
Du sprichst nämlich Stewie Griffin und hier müssen wir auch einmal reinhören.
Als ich hörte, dass ich diesen Preis erhalten würde.
Also ganz kurz unterbrechen schon mal direkt, ne? Aber ich habe die auch gestern, als ich mir die Szenen angeguckt habe, ich dachte so, ey, wie krass das einfach ist, weil das ist halt zeitgleich auch irgendwie Eugene, aber auch Jeannie, aber hier eigentlich höre ich die ganze Zeit nur Stewie reden. Ja. Wirklich? Ich unterhalte mich die ganze Zeit nur mit Stewie irgendwie. Ich kriege das nicht aus dem Kopf raus. Naja, wir hören mal weiter.
Ich bin keiner, der Bedienungen anschreit, aber kann jeder, der im Service arbeitet, bitte mal stillstehen? Ich verstehe nicht, warum ich derjenige bin, der das sagen muss. Okay? Okay. Ich werde nie das erste Mal vergessen, dass... Wow, ernsthaft? Dieser Preis bedeutet mir unglaublich viel. Und ich möchte allen danken, die sich... Jeder hier, der so eine verschissene Fliege trägt, hört auf zu arbeiten, geht in die Garderobe rüber und kommt erst zurück, wenn ich nicht mehr rede.
Oh Gott, ey, ich liebe es.
Das ist aber gut
es.
Ausgesucht. Ja. Das hatte ich total vergessen.
Danke. Wie schön, das freut mich sehr. Ich liebe Family Guy so sehr. Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du da rangekommen? Und jetzt ja auch immer noch. Also du hast ja eigentlich einen total sicheren Job erstmal, so, ne? Was ja voll gut ist in der Branche.
So viel ist es ja nicht. Also es ist eine Staffel im Jahr halt in der Regel. Ich hoffe, dass sie dabei bleiben. Aber ich habe auch ein Casting mitgemacht damals. Lief ja damals auf ProSieben und dann bin ich dahin irgendwie und keiner wusste, was das ist. Also es hieß auf jeden Fall, das ist so Simpsons-mäßig, ne? Ja. Soll auch lange laufen und keine Ahnung. Und dann bin ich dahin und fand das natürlich lustig, irgendwie ein kleines Baby mit einer Männerstimme und halt irgendwie Weltherrschaftsplänen und so weiter und fand das lustig auf jeden Fall und hab die Rolle bekommen und aber das war uns am Anfang überhaupt nicht klar. Ich glaube auch den anderen nicht so hundertprozentig, was das werden wird.
Ja,
und dann haben wir das halt irgendwie gemacht. Ja, und es war immer witzig. Aber erst so richtig krass wurde es eigentlich erst ab der zweiten oder dritten Staffel.
Als es auch so neu aufgelegt
genau,
war.
Genau, so da war bisschen, die Optik so ein bisschen anders und dann hat das Matthias von Stegmann hat das übernommen, mein Kollege und Freund, der das auch richtig gut verstanden hat und auch die Texte super schreibt und so weiter, auch die Regie sehr filigran, weil das Ding ist einfach so, er hat, glaube ich, als erster verstanden, was das ist eigentlich, wie krass das ist und was man damit auch machen muss, damit das eben ansatzweise so gut wird wie im Original. Also wir haben einfach dann auch sehr viel gearbeitet. Heute ist es, wie gesagt, 22 Jahre später. Wir kennen alle unsere Rollen sehr gut und wissen immer schon so ein bisschen, was auf uns zukommt. Aber er hat da die Weichen gestellt auf jeden Fall, dass das sehr, sehr akribisch geworden ist, weil das einfach so sein muss, weil die Serie so gut ist und die Figuren so gut sind. Ja, so ist das passiert damals und nein, das ist, also ich sag's immer wieder und ich kann es nicht häufig genug sagen, das ist wahrscheinlich die Rolle meines Lebens.
Wahnsinn.
Und ich hoffe, dass die das immer weitermachen, weil das wäre schon geil, wenn ich dann irgendwie in 40 Jahren sagen könnte, so, ich bin immer noch der Stewie. Also das ist schon sehr gut.
War auch eine Frage von unseren Gästen, was so deine liebste Rolle ist einfach, ne, wenn du dich darauf festlegen müsstest.
Also das ist wirklich schwer zu sagen eigentlich, weil der Stewie ist ja schon so großartig und ich meine, wenn ich jetzt sagen kann, ich habe den Genie singen dürfen bei Aladdin oder ich habe, wie gesagt, den Paul Walter Hauser, Martin Freeman, das sind so tolle Schauspieler, ich kann mich beileibe nicht beklagen und tu mich ein bisschen schwer damit zu sagen, was ist meine Lieblingsrolle, weil ich die eigentlich alle sehr gerne mag. Aber klar, Family Guy ist ganz, ganz oben. Dabei.
Auch zu streamen, unter anderem auch auf Disney Plus. Und dann müssen wir, ich lasse dich hier nicht gehen, ohne einmal über das großartige Herr der Ringe-Universum zu sprechen.
Hier, es passt zu deiner Größe.
Das geht nicht.
Elben haben diese Klinge geschmiedet.
Ich habe noch nie im Leben ein Schwert geführt.
Und ich hoffe, du musst es nie.
Spoiler, er muss.
Ja.
genau, du bist, du hast schon gesagt, Martin Freeman und hier als Bilbo Beutlin. War, oh, top. Mann, ey. Voll schön. Ich liebe Herr der Ringe. Bin ein ganz, ganz großer Fan. Ich auch. Ich mag die Hobbits, die Hobbit-Filme auch gerne. Mein Liebster ist der dritte, weil da die größere Schlacht ist.
Natürlich.
Und so. Das ist ganz großartig. Ja. Aber die Stimme, du sprichst es mit so viel Wärme und auch hier wieder, man kann es so gut abkapseln von allen anderen. Also ich finde zum Beispiel hier höre ich jetzt nicht, dass ich denke, Stewie redet da mit mir, sondern das ist einfach Bilbo oder Martin Freeman dann.
Ja.
Das toll.
Ja, danke, danke, vielen Dank.
Sorry.
Nee, alles gut. Also Freeman ist halt auch so, also deswegen, es gibt schon Parallelen auch zu Stewie manchmal, weil der Freeman halt so dieses Spiel von ihm, dieses, ich mache jetzt mal eine Pause und dann und so weiter, dieses und so, also der hat was also natürlich sehr komödiantisch ist, deswegen geht das so ein bisschen in die Richtung für mich tatsächlich von meiner Denkweise, aber klar, die Stimme ist natürlich anders, er ist halt deutlich älter als ich.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt immer, was meine Person betrifft als Synchronsprecher von Martin Freeman. Ich habe damit kein großes Problem, wenn ich mich nicht wohlfühle oder so, dann sage ich das auch, aber in der Regel fühle ich mich auf ihm eigentlich ganz wohl. Aber klar, man passt die Stimme halt ans Original so ein bisschen an, deswegen klingt er halt nicht wie Stewie.
Was macht denn Stewie so aus beim Reden? Also
der ist ja unglaublich vielfältig, ne? Also das ist ja wirklich, manchmal ist er Baby, manchmal ist er so ein bisschen in die queere Richtung oder er ist einfach ein Weltherrschaftstyp oder keine Ahnung. Also er hat halt einfach ganz viele Facetten und deswegen kann man gar nicht sagen, wie er so grundsätzlich spricht, weil manchmal fängt eine Folge an, da macht's und dann kommt er rein und sagt, hey Brian, ich hab voll das tolle neue Ding oder sowas in der Art, ja, und manchmal ist er halt einfach so affektiert und spricht einfach so. Aber in der Regel spricht er eigentlich so, wenn er fröhlich ist. Also deswegen, es gibt so viele verschiedene Sachen und ich erinnere mich sogar mal dran irgendwie, dass der Matthias von Stegmann, der Regisseur, damals gesagt hat, so, jetzt hast du gerade den Stewie ein bisschen verloren. Und ich war irgendwie nicht so richtig mit ihm d'accord, weil ich gesagt habe, so, naja, aber der macht im Original ja auch immer so viele verschiedene Sachen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir uns geeinigt haben. Ich glaube, ich habe einfach so gemacht, wie er wollte. Aber diese Facetten, das ist bei Stewie, glaube ich, schon sehr bezeichnend.
Großartig.
Aber du kennst doch dann immer nur die Szenen, die du sprichst aus der Serie, oder? Verstehst du?
Ja.
Also, kriegt man dann im Kontext trotzdem die Folge so ein bisschen mit?
Ja, man kann natürlich lesen, ein bisschen scrollen. Mittlerweile haben wir es ja auch digital. Wegen Corona hauptsächlich wurde das alles von hier Buchseiten auf digital umgestellt. Der Regisseur erzählt einem was oder ja, wenn die Rolle groß genug ist und genug Zeit ist, kann man sich den Film oder die Serie auch mal angucken vorher, das passiert auch oder eine Folge oder sowas, aber in der Regel kommt man dahin und sieht nur das, was man halt machen muss.
Wir haben auch eine großartige Frage auch bekommen, ich weiß leider nicht, weil alle unsere Handys uns jetzt gerade filmen, ich kann leider nicht drauf zugreifen, wer das war, aber vielen Dank dafür. Hast du schon mal mit einer deiner Synchronstimmen Essen bestellt? Also zum Beispiel als Stewie irgendwie beim Italiener angerufen oder so.
Nee, wirklich nicht. Wirklich
das ist doch wirklich richtig.
Also ich habe tatsächlich als Jan Odle mal eine Aufnahmeleiterin angerufen und die ist auch drauf reingefallen, bis ich lachen musste. Aber das habe ich noch nie gemacht. Ist das Einzige, was mal passiert ist, ich bin im Taxi gewesen und habe dann gesagt, da vorne links. Und dann guckte mich der Taxifahrer so, also im Spiegel irgendwie guckte mich so an. Und ich dachte so, was ist denn jetzt? Und dann meint er so, sind Sie Synchronsprecher? Und ich so, ja. Und er meinte so, Stewie Griffin!
Oh, nein,
und ich so, witzig. Was? Was geht denn jetzt ab? Also der hat mich da irgendwie erkannt. Also so gesehen habe ich irgendwie als Stewie gesagt, da vorne links. Okay. Aber eigentlich auch nicht bewusst.
Krass, weil das war auch eine Frage, ob du oft erkannt wirst. Aber das Schwierige oder das Gute ist ja eigentlich bei euch SynchronsprecherInnen, man weiß ja, kennt ja euer Gesicht nicht, aber halt die Stimme. Kann man euch dann überhaupt auf der Straße erkennen? Ist das schon mal passiert?
Ja, also mir nicht oft, wie gesagt, das eine Mal im Taxi und dann noch zwei andere Male und das war sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Das eine war in einem ganz kleinen, versteckten Fischrestaurant auf Kreta.
Ach was.
Ja, in Heraklion. Da kam, ich glaube, ein junges Mädchen oder sowas. Ich saß da mit meiner Familie, haben gegessen gerade und dann kam die an und meinte so, Sie sind doch Manuel Straube. Da habe ich mir gedacht, so, das gibt's doch jetzt gar nicht. Also klar, natürlich die Zeit, mein Gesicht kennt halt jetzt, kennen halt doch mehr Leute als früher. So Synchronsprecher kannte man ja nicht, wusste man nicht, wie die aussehen. Und da hat die mich irgendwie erkannt. Und das andere Mal war in London im Disney Store. Da habe ich gerade, ich glaube, eine Phineas und Ferb-Puppe gekauft.
Geil.
Und da kam auf einmal.
Bist du ja auch.
Genau, ja, genau. Und da kam auf einmal auch ein Mädchen irgendwie an und meinte so, du bist doch Manuel Straube, kann ich ein Foto mit dir machen oder so. Aber das waren, glaube ich, die drei einzigen Male. Ich glaube, sonst ist mir das nie passiert.
Na, vor allem, weil man ja auch, wie du ja selbst sagst, dass er selbst Stewie so verschiedene Arten hat zu sprechen. Mhm. Und deswegen packst du ja dann auch immer irgendwie was anderes da rein, wie wir ja schon besprochen hatten. Und dann, wenn du dann normal als Manuel Straube sprichst, trotzdem erkannt zu werden auf deine Rollen, das ist schon
das sind halt die Facetten, die man raushört auf einmal. Ne? Ja. Also das, manchmal spricht man ja auch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, situationsbedingt einfach ein bisschen anders und dann hört man auf einmal irgendwas, was man kennen könnte.
Ja.
Ja.
Ich habe noch ein ganz spannendes, kleines Thema, was ich einmal aufmachen würde, aber weil mich das wirklich krass interessiert. Wie siehst du denn die Zukunft der Synchronisation in Sachen KI? Oh, das wird jetzt hier gerade voll der Deep Talk, aber es ist tatsächlich ja auch was, was euch ja betrifft. Ich habe mich letztens mit einer Kollegin unterhalten, die auch Sprecherin ist für Firmenspots und Marken und so. Die war letztens, ich habe bei der Postbank angerufen und da war die Stimme davon. Bitte bleiben Sie.
Ach, ist ja witzig.
Silke? und die hat tatsächlich gesagt, ja, es ist schon etwas, was so, worüber man sich Gedanken macht, ne? Weil durch KI, ich meine, wir haben es gesehen, Fotos, man braucht eigentlich gar keine Fotografen mehr so richtig, keine Einrichter, es geht alles so. Betrifft euch das denn auch? Machst du dir darüber Gedanken?
Ja, alle machen sich darüber Gedanken. Also die ganze Branche, der eine mehr, der andere weniger. Also ich bin der Meinung, dass das mit Sicherheit kommen wird. Das gibt es auch jetzt schon in einer tollen Qualität. Ob das jetzt die Pumuckl-Serie ist, wo die Stimme von Hans Klarin quasi computergeneriert wurde und der Schauspieler eigentlich nur die Sprache dafür geliefert hat. Die Stimme ist ausgetauscht worden.
Wow.
Man kann zwar seine Stimme noch hören, aber es gibt eben eine Tonspur, wo Hans Klarins Stimme zu hören ist.
Krass.
Und das ist schon ziemlich gut, finde ich. Und ich glaube, dass das im Serienbereich vielleicht Zeichentrick oder sowas, Preschool-Geschichten oder so, schneller kommen wird, als man denkt, weil die Qualität ist schon sehr weit. So, ne? Ich glaube, es ist vielleicht jetzt noch ein bisschen langsam und kostet vielleicht auch noch zu viel oder so, aber das wird sich irgendwann bestimmt mal ändern. Ich weiß nicht, ob es alles komplett ersetzen wird. Ich weiß nicht, ob ein Ariel-Film so gemacht werden wird irgendwann. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber gut, wie gesagt, vielleicht dauert es auch einfach noch ein bisschen, bis solche Sachen eben so gemacht werden. Was mir so ein bisschen Mut macht, ist, die Stimmen der Schauspielerinnen und Schauspieler in Amerika und auf der Welt müssen ja gekauft werden für alle Länder, die synchronisieren quasi oder die neue Fassungen erstellen wollen. Und ich glaube, das wird ziemlich teuer werden. Also wenn Brad Pitt seine Stimme verkauft in nur 50 verschiedene Länder für meinetwegen, keine Ahnung, einen Verleih oder ein Jahr pauschal oder was auch immer für 10 Jahre oder wie auch immer. Ich glaube, das wird sehr teuer werden, wenn man das mit allen Schauspielern in so einem Film macht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber andererseits, wie gesagt, bis dahin vielleicht vergehen noch ein paar Jahre und dann wird man sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Schreckgespenst, was über uns schwebt. Ja,
ja, weil also es begegnet mir halt immer wieder so, ne, weil wie krass das auch einfach ist und auch mit diesen ganzen, wie heißt es, Face-Dump oder irgendwas, wo auf TikTok, wo man dann, weiß ich nicht, wo Tom Cruise dann auf einmal zu dir spricht, obwohl das nicht Tom Cruise ist. Also das.
Oh, ich fand dieses Video so lustig, dieses Deepfake-Video von Schwarzenegger, Schwarzenegger als Britney Spears bei.
Nee, hab ich nicht gesehen.
Alter, das war so lustig. Sein Gesicht halt mit den Zöpfen bei, mein Gott, wie heißt denn der Song jetzt?
Hit me baby one more time.
Dankeschön. Bam, bam. Nee, und da war das Gesicht von Schwarzenegger drauf und ich habe das so gefeiert, ich fand das so lustig. Nee, aber wie gesagt, das steht im Raum, ja. Aber ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Das wird schon werden.
Schön. So, und wir haben ja jetzt 1:26 miteinander gesprochen.
Gottes Willen.
Wow.
Manuel, wir kommen jetzt auch leider langsam zum Ende. Ja. Wie schätzt du denn unsere Fähigkeiten ein, etwas zu synchronisieren?
Naja, ihr habt ja nun schöne Stimmen auf jeden Fall. Deswegen macht ihr das
danke.
Ja. Nein, das ist ja, das muss man ja schon mal sagen. Ja.
Schwierig, merkst du schon.
Naja, es ist schwierig, da reinzukommen, also in Synchron.
Aber wir kennen dich doch jetzt.
Ja, okay, alles klar, dann macht ihr das jetzt.
Wir sind doch auch jetzt befreundet. Du folgst uns noch nicht auf Instagram.
Noch nicht.
Musst du bitte
das mache ich auf jeden Fall noch, natürlich.
Er ist richtig Pistole auf die Brust.
Ja, klar, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt hier sagen?
Ja, aber wir haben ja auch schon in der letzten Folge, in der vorverletzten Folge mit Willemijn van Kijk, das ist ja die Gesang, ne? Ja, deine Kollegin. Die möchte Gesangsunterricht.
Ich das war auch so ein bisschen eine Pistole auf der Brust.
Okay.
Um ganz ehrlich zu sein. Ja,
weil ich halt immer das Gefühl habe, ich kann gut singen.
Ja, also jetzt auch eine absolute Lüge ist.
Weil bei Prinz Ali im Auto dachte ich, Wahnsinn, hast wie du gut gemacht, ich das ja? kann.
Lass dich nicht foppen von
du,
ihr.
Du, alles gut. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, oder?
Ich hoffe nicht.
Aber ja, wie, also können wir da noch reinkommen oder ist da Hopfen und Malz verloren?
Nein, Hopfen und Malz verloren ist nicht. Aber das Problem ist immer, da reinzukommen, ist tatsächlich die Krux an der Geschichte. Weil Erwachsene sollten eine Schauspielausbildung haben, wenn die sich bewerben, ja. Also ist so bei der Synchronfirma, es bewerben sich natürlich sehr viele Leute, die sagen so, ich habe eine tolle Stimme, kann ich vielleicht mal synchron sprechen? Sagen die nein. Oder hast du eine Schauspielausbildung, dann ist zumindest schon mal die Tür ein bisschen offen. Da kannst du zumindest sagen, okay, ich habe eine Grundlage dafür, das irgendwie zu machen, und dann wird auch ein Vorstellungsgespräch wahrscheinlich stattfinden. In meinem Fall ist es ja so, ich habe als Kind angefangen, und das ist ein sehr gängiger Weg in unserer Branche, dass einfach Kinder irgendwie da reinkommen, entweder durch Beziehungen oder einfach wie ich per Zufall so, ne? Und dann werden die halt ausgebildet. Wir machen das und wir werden dann ausgebildet als Synchronsprecher. Ich bin ja auch kein Schauspieler, ich bin ja Synchronschaffender so, ne? Und diese Ausbildung ist halt einfach learning by doing. Und als nicht synchronen Mensch und als nicht Schauspielerin, Schauspieler kommst du schwer da rein. Außer ich sage jetzt, ich kenne euch beide und wir wollen irgendwas ausprobieren. Also wenn ihr großes Interesse habt, dann findet sich bestimmt eine Möglichkeit mal, vielleicht im Rahmen eines Ensembles oder so, wenn mehrere Menschen quasi im Studio stehen.
Damit man uns nicht so hört.
Nein, das ist der Weg. Wenn du anfängst, sprichst du in der Menge quasi mit, Hintergründe, kleine Rollen und so weiter, und wenn du dann gut bist und die Leute das merken, dann kannst du auch größere Rollen sprechen.
Also halten wir fest, unsere Kinder könnten vielleicht noch Glück haben. So, und wir eher nicht so. Das habe ich jetzt
ausgehört. Ich sehe uns immer, weißt du, wie ich uns sehe? Wie bei Findet Nemo, da gibt es doch diese kleinen Krabben. Diese kleinen, die laufen da so lang und die reden Berlinerisch. Und die haben nur ganz kurze Rollen und so ein Duo, wir beide. Das wäre geil,
ja,
da sehe ich.
Ja, ich will, Manuel, ich will ja auch gar nicht mehr für uns, sondern so, einfach
nur so eine kleine
Krabbe.
Ja, so ein Schlagabtausch.
Genau. Okay, wie wir schreien uns an über, weiß ich nicht.
Ja,
was.
Und streiten oder so, je nachdem.
So wie die Nachbarn bei Sumania.
Richtig,
genau, sowas. Absolut. Sowas machen wir.
Gedämpft, dann ist auch egal, wie wir reden, weißt du, ob wir gut klingen oder nicht, aber wir verlangen ja nicht viel.
Na, alles gut. Ich habe das schon verstanden.
Aber die muss schon so rein sein, trotzdem die Sprechrolle, dass wir im Abspann stehen. Das möchte ich dann schon.
Ja, da stehen alle drin.
Okay.
Da stehen alle drin.
Dann ist gut.
Aber auf welcher Seite dann so? Weißt du, da kommt
Seite
doch mal,
vor allem, wenn man blättert.
Nee, aber meistens ist es doch so mit weiteren Stimmen von. Und dann kommen erstmal alle anderen und so, und dann am Ende stehen da.
Na, heutzutage geht das auch sehr schnell irgendwie, ne? Da ist dann der Film vorbei. Manchmal sitzt man halt im Kino irgendwie noch, um dann zu gucken, steht da alles schön und so weiter. Und dann ist so die letzte Laufschrift ist irgendwie verschwunden und auf einmal macht es so. Blip, 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 blip.
Ja, genau.
Wo war ich? Wo stand Franzi und Schari jetzt?
Genau. Man muss dann immer, also zu Hause kann man dann ein Standbild machen. Das geht immer ganz gut. Dann fotografieren, posten.
Das ist alles, was wir wollen.
Das
ist
verstehe,
alles. Dass wir so einen Screenshot machen können davon.
Naja, wir sind ja in Kontakt. Wir können ja mal gucken.
Gerne. Genau. Oder einfach nur, komm, ich gebe mich auch schon zur, das ist die Idee, die ich nämlich hatte, wenn wir dich mal besuchen dürfen in deinem
Das könnt ihr gerne machen. Also wenn.
Oh, das wäre cool.
Ne?
Ja.
Genau.
Aber also sich das mal angucken, wirklich.
Vielleicht
ist
nicht
das
bei irgendwas Top-Secret-mäßigem oder so.
Natürlich
dann,
nur
dann musst du ja so eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben.
So ein NDA.
Mit Blut.
Mit Blut. Mit Seele verkaufen.
Genau,
Stimme
genau.
Nicht Stimme verkaufen.
Beluga,
wir können ja da nicht. So. Wir können ja da nicht mehr reden. Nee, also da habe ich richtig Bock drauf, weil das interessiert uns total, dieser Entstehungsprozess.
Oh, voll.
Und wenn wir da mal bei irgendwas Kleinem.
Ich merke mir das auf jeden Fall. Ihr werdet sehen.
Okay, super. Puh, jetzt haben wir uns aber. Das hat ja geklappt. Wir beenden jedes Interview mit einer der spannendsten Fragen überhaupt.
Mhm.
Und zwar jeden. Das fragen wir wirklich jeden. Wenn du. Nee, Schari, bitte.
Ah, mein Part.
Ja.
Okay. Wenn du ein Leben lang nur noch einen einzigen Disney-Film gucken dürftest. Welcher wäre es? Du dürftest keinen anderen gucken, und das, die Krux daran ist, das darf auch kein Film sein, an dem du mitgearbeitet hast.
Ja, okay. Nightmare Before Christmas.
Geil! geil! Wow!
Das ist auch in meinen Top 5.
Ey, Wahnsinn!
Und wenn ich jetzt beschreiben müsste, also welcher Film gibt mir alles? Freude und Traurigkeit und Trost und was weiß ich, ein wohliges Gefühl. Ich bin ja so ein Tim Burton-Fan, ja? Also seine skurrile Welt oder sowas finde ich ja nicht irgendwie befremdlich oder so. Ich finde die irgendwie angenehm. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das in dieser bizarren Weise, wie er das darstellt, finde ich das immer so heimelig. Fühle mich da wohl drin, ne? Und ich glaube, das ist dann Nightmare Before Christmas.
Krass. Also bis gerade eben mochte ich dich ja schon, aber jetzt bist du nochmal. Das ist so ein Feel-Good-Film.
Ja.
Wir gucken den auch so oft. Ich habe meine Kinder zum Glück damit auch angesteckt. Und es gibt die Musik nicht mehr bei Spotify und sowas. Und dann müssen wir die immer über YouTube hören. Und das nervt mich, weil dann kann ich nebenbei nicht mal ans Handy gehen.
Dann brauchst du YouTube Prime, ja, Pro oder wie auch immer.
Das brauche ich nicht. Für Nightmare Before Christmas Songs. Ja, und das ist so, ey, ich liebe die Musik. Ich liebe auch alles. Sieht wirklich mega cool. Hat auch noch keiner gesagt.
Nee, gar nicht. Nee. Ja, nee. Und das ist so cool, weil Lars Redlich hat in der vorletzten Folge da haben wir über Fluch der Karibik gesprochen. Stimmt. Und da bin ich so drauf abgegangen, weil das auch ein Film ist, den noch keiner gesagt hat.
Echt nicht?
Ja, weil sonst sind immer so die Klassiker König der Löwen oder irgendwas. Ne? Aber das auf jeden Fall. Du hast gerade deine Top 5 angesprochen, die brauchen wir natürlich einmal präsentiert von deinen All-Time-Favorite Top 5.
Das ist aber schwierig. Das ist echt schwer. Also wie gesagt, Glöckner gehört dazu.
Krass, ja. Nightmare Before Christmas.
Nightmare Before Christmas. Top 5 Disney oder alles?
Nee, schon Disney.
Schon Disney, okay.
Das andere interessiert uns hier jetzt nicht.
Na gut, also König der Löwen ist mit drin. Also einfach nur, weil es auch wirklich ein großartiger Film ist. Ja. So, jetzt haben wir 3. Oh, das ist gemein. Es ist echt gemein.
Ja, aber Top 3 ist doch auch schon
gut. Ja, Top 3 ist auch gut.
Geben wir uns mit zufrieden.
Ja, gut, aber es ist ja nicht die Top 3. Die sind in den Top 5. Ich weiß auch nicht, welcher an 1 steht.
So geht es mir immer. Das immer, wenn wir hier mit irgendwelchen Rankings kommen müssen, denke ich mir so, ey, ich kann die nicht so richtig ranken. Und dann irgendwann ergibt sich dann doch so ein Ranking. Und dann am Ende ist der eine traurig, weil ich den anderen nicht hochgerankt habe. Und dann weinen wir.
Guck mal, ich mag zum Beispiel auch so Sachen wie, also Stop Motion allgemein. Ne? Ich mag zum Beispiel auch Frankenweenie.
Ja, total.
Da bin ich raus.
Corpsebride, aber ich glaube, das ist kein Disney, ne?
Nee, ich glaube auch nicht.
Das ist so, ist es echt schwierig, echt schwer, weil ich, wie du vorher gesagt hast, ich gucke halt Filme auch mal 20, 30 Mal, auch am Stück. Ich habe Sweeney Todd damals zum Beispiel. Sweeney Todd habe ich in 14 Tagen 20 Mal gesehen.
Ey, was ist denn los?
Ich habe das von, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich war wie verzaubert.
Krass. Okay, Wahnsinn.
Bist du so ein Johnny Depp-Fan auch?
Sehr. Also ich, sein Grindelwald war also auch wenn ich Mads Mikkelsen sehr gerne mag, aber der Grindelwald von Johnny Depp war einfach nur mega. Unfassbar. Ich hatte so Angst vor dem, obwohl der nichts gemacht hat.
Ja.
Und das war einfach ganz toll, was er da gemacht hat. Und das war so anders als Jack Sparrow. Mhm.
Und ich habe erst vor ein paar Tagen wieder Edward mit den Scherenhänden.
Ja, Edward mit den Scherenhänden ist so mega.
Ist der toll.
Mega.
Ja.
Ja, also deswegen, ich bin, ja doch, würde ich schon sagen. Mhm. Finde das einfach ganz toll. Und Johnny Depp ist, wie übrigens auch Orlando Bloom, sehr gut zu synchronen, also synchron zu texten.
Ah, ja.
Und zwar, weil die haben beide so Mundwinkel, die so nach oben oder so nach unten sich bewegen.
Okay.
Und das bietet sehr viel für die Synchronisation. Du kannst das bedienen tatsächlich.
Ah,
also spannend. Ich hab ja beide nicht gesprochen, aber das ist mir aufgefallen, weil ich diesen Gran Turismo habe ich gemacht letztes Jahr. Das ist der
mit Orlando Bloom.
Mit Orlando Bloom, genau. Ja. Und der Kollege Matthias Deutsch Moser hat den gesprochen da und da ist mir aufgefallen, dass das bei dem alles relativ gut aussieht, weil man kann diese Mundwinkel so mit bedienen irgendwie. Oder die Augen zum Beispiel. Auch bei Johnny Depp sind es ja auch oft die Augen.
Ja,
weil das dieses und so, ne? Also das.
Da muss ich mal drauf achten.
Spannend. Das ist ja so eine Berufskrankheit, ne?
Bestimmt. Vielleicht hat sich das der. Ja, klar.
Dass man immer darauf achtet, wie ist denn.
Ich gucke immer nur auf den Mund, das ist ein Fluch. Ja, natürlich.
Hast du uns auch auf den Mund geguckt?
Ja, gelegentlich. Hab mir auch überlegt, was synchron aussehen könnte. Ja, genau.
Damit du dann nochmal rübersprechen kannst, ne?
Ich werde da nochmal dran gehen.
Das mit diesen Berufskrankheiten, das ist krass, ne? Das lässt eigentlich gleich, ich tätowiere auch. Mhm. Und das Erste, was ich mache, wenn ich Menschen sehe, ist scannen, was für Tattoos sie haben. Immer, überall, bei jedem Menschen.
Ja.
Und also gibt mir am Ende nicht viel, weil
aber du musst
die
das
sind
machen.
Halt da, aber ich muss das machen. Und ich kann es nicht abstellen.
Ja.
Das ist richtig krass. Ja, naja.
Ich habe keine.
Berufskrankheit?
Nee, ich glaube
Berufskrankheit.
Nicht.
Nee. Tattoos?
Gar nicht. Langweiliges
ich
Leben.
Auch das, beides nicht. Ja. Nichts.
Nichts. Ach, schön. Ja, das war es auch schon, würde ich schon fast sagen.
Ja.
Das war so spannend.
Ja.
Ich habe so viele Fragen noch und ich habe so Bock, einfach weiter zu quatschen und zu reden. Und wir haben ja vorher hier schon ohne Ende geredet und das war echt eine meiner liebsten Podcast-Folgen.
Schön.
Also, schön. Ja, kann ich jetzt schon sagen, ohne dass ich da nochmal geschnitten habe und das höre. Aber danke, weil es so ein geiles Thema ist.
Danke auch. Vielen Dank für die Einladung. War sehr, sehr schön.
Das freut uns sehr. Na, wir sehen uns ja dann im Studio.
Ja, genau.
Schickst uns die Texte rüber dann.
Dienstag um 10.30 Uhr.
Muss ich mal gucken. Arbeite ich eigentlich, aber mache ich frei.
Okay,
ich melde mich krank. Okay. Scheißegal. Alles. All for the fame. Mhm.
Natürlich.
Genau. Liebe Gäste, wir hoffen natürlich auch wahnsinnig, dass euch das gefallen hat. Wenn dem so ist, dann, ihr habt es doch schon im Intro gehört. Freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns einmal bewertet oder abonniert. Alles zusammen. Nicht oder und. Mhm. Und natürlich auch auf Instagram folgt und einmal euren Kommentar unter den Folgenpost packt zu der aktuellen Folge. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Genau. Ja. Das war es auch schon. Dann alles Liebe, alles Gute.
Alles Liebe, alles Gute. Au revoir.
Und Manuel hat das letzte Wort.
Auf Wiedersehen.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.